Sebastian, was ist die Verbindung von Götz-George und Star Trek?
Schon wieder ein Mysterium. Ach Gott. Machen wir da nicht normalerweise hier dieses Bums, die Bums davor und dann sprichst du spooky in dein Mikrofon und ich sag nein, natürlich nicht und solche Sachen.
Ja, aber nicht in diesen Sondersendungen. Mittlerweile sind die regulären Folgen Sondersendungen geworden. Aber in diesem nicht, weil da sind wir ja ernsthaft und machen wir diesen ganzen Quatsch nicht. Jetzt machen wir hier wirklich Ernsthaftigkeit. Also was ist die Verbindung von Götz-George und Star Trek?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du darauf anspielst, aber Götz-George hat auch mal in einer Art Kammerspiel einen bösen Menschen gespielt, der auch ähnlich auseinandergenommen wurde wie unser Protagonist in dieser Folge. Aber ich
Hast du
weiß
den
nicht,
Film gesehen?
ich habe den Film gesehen, aber es ist ewig her. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie er heißt. Er war sehr unangenehm.
Es ist der Film Nichts als die Wahrheit
Nichts als
von
die Wahrheit.
Roland Suso Richter, in dem Götz-George Josef Mengele spielt.
Ah ja.
Mehr dazu und die Verbindung zu Star Trek gleich nach
Oh.
dieser Melodie.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen und wir öffnen das Discovery Panel zu Andys Geburtstagswoche.
Wuhu, meine Geburtstagswoche!
Und noch immer nicht ist es soweit, dass ich dir gratulieren kann,
Das ist
aber
richtig.
immerhin ist es der Start in deine Geburtstagswoche und es ist ja auch quasi ein Geburtstagswunsch, den wir dir jetzt hier heute gemeinschaftlich schon mal posthum erfüllen.
Postum,
Wie
ja.
heißt denn das Gegenteil von posthum?
Präventiv.
Präventiv. Vielen Dank. Präventiv erfüllen werden. Es handelt sich um eine Folge, wie könnte es anders sein, aus der allseits bei Andy beliebten Serie Deep Space Nine. Es ist die Folge 19, andere sagen auch 18 und mit andere meine ich Netflix und Netflix kann nicht zählen, weil es den Pilotfilm als eine Folge zählt. Die Folge 19 der ersten Staffel und das ist, finde ich, durchaus bemerkenswert an dieser Stelle, da können wir auch gleich nochmal irgendwann drüber sprechen. Und sie heißt Do It, Do It, Do It, Duet,
Do It,
Do It. Oder der undurchschaubare Mariza auf dem
Ja,
Panel heute.
CHSCH, ganz, ganz schwierig für das Rheinland. Auf dem Panel heute Andreas Dom, würde ich sagen.
Und Sebastian Sonntag würde ich auch sagen. Undurchschaubar, durchschaubar. Es ist wirklich nicht so ganz einfach. Also der schwer zu durchschauende Mariza.
Der argwöhnisch zu betrachtende Mariza.
Stimmt, da kommen wir ganz ohne SCHs und CHs raus.
Ja, vor allen Dingen bei argwöhnisch.
Ach so, aber das ist ja die Standardaussprache von nee, von IG, ne? Argwöhnisch.
Wie
Argwöhnisch.
war dein Gedächtnis in Bezug auf diese Folge? War das Dory-mäßig oder gab es da doch tatsächlich ein bisschen Anhaltspunkt?
Da gab es ein bisschen Anhaltspunkte und die Anhaltspunkte wurden deutlich mehrer, als ich dann mehrer und deutlich mehrer, als ich dann anfing, diese Folge.
Du willst aber auch Peter triggern mittlerweile, ne? Also
so
der hat lange nicht mal angerufen und jetzt langsam muss es wieder so sein.
wir sind, also ich für meinen Teil bin echt wieder so vor dem Quarantäne-Cast-Zustand angekommen. Es ist über mein Hirn kommt nur noch Schwachsinn heraus und jetzt wirst du dich fragen, was ist der Unterschied zu sonst, aber Er ist erkennbar, glaube ich. Er ist erkennbar.
So bösartig bin ich gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Nein. Nein, ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe zu gucken, also nach so den ersten paar Minuten, wurde mir die Geschichte dann wieder, wurde ich der Geschichte gewahr. Und deswegen war sie jetzt für mich nicht voller Überraschungen, wie vielleicht für die oder den anderen, ein oder anderen unter euch, der diese Geschichte zum ersten Mal gesehen hat. Das macht sie aber tatsächlich nicht weniger interessant.
Ich habe mich ja gefragt, was passiert, wenn wir all diese überragenden Episoden besprochen haben. Und es gibt wieder eine Star Trek Pause. Ich glaube, dass wir uns gar nicht so viel damit beschäftigen müssen, weil es keine Star Trek Pausen mehr geben wird.
Nee, das ist vorbei. Star Trek Pausen, das war 2000er.
Aber falls noch mal eine kommt, haben wir irgendwann ein Problem.
Ich bin mir gar nicht so sicher.
Ausgehen.
Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, man kann auch, also wenn wir wirklich diese High-Class-Episoden, und es ist ja wieder so eine typische, ne, es ist wieder, ich finde, sie passt wieder so absolut ins Schema hinein der Episoden, die wir hier schon gerankt haben. Es gibt aber auch andere wirklich noch gute Episoden, und wenn wir damit durch sind, dann machen wir statt Lieblings-Episoden Mittelmaß-Episoden.
Stimmt, das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Konzept.
Ja, finde ich auch. Ja.
Soll ich dir mal ein bisschen schon was über diese Episode erzählen?
Ich würde mich freuen, tatsächlich, ja.
Der Arbeitstitel dieser Episode war The Higher Law. Mhm. Steht im Star Trek Deep Space Nine Companion. Das höhere Gesetz, könnte man sagen. Ja. Das höhere Recht vielleicht.
Ja, da sind wir gleich wieder bei irgendwie so ein Stück weit auch bei dem, wo wir irgendwann mal aufgehört haben, bei der letzten Lieblingsfolge Recht und Gerechtigkeit und so.
Mhm. Ja, ja. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass wir andere Felder haben, die wir in dieser Folge besprechen werden, als das Thema Recht und Gerechtigkeit.
Ja, glaube ich auch.
Als Fans dieser Episode haben sich mit der Zeit geäußert, Armin Shimmerman, der Quark-Darsteller, der
eine tragende Rolle hat in dieser Folge.
Ja, tatsächlich. Ich zitiere ihn mit: Ich liebe diese Art von Drehbüchern, weil sie sich mit sozialen Fragen im Kontext des Weltraums befassen.
Erwartet man gar nicht von Quark. Ach so, das ist der Schauspieler, ne? Der ist anders, ja, wahrscheinlich als seine Rolle, ja.
Armin Shimmerman scheint ein bisschen anders zu sein als Quark. Nana Visitor ist auch ein Fan von dieser Episode gewesen, das ist die Kira-Darstellerin. Mhm. Gut, die hatte eine etwas größere Rolle als Armin Shimmerman.
Ja.
Und sie sagte, Duet war eine wundervolle Episode. Ira Stephen Beer hat, der Produzent, einer der Hauptproduzenten von Ira Stephen Beer, von Ira Stephen Beer. Ira Stephen Beer ist einer der Hauptproduzenten von Ira Stephen Beer.
Maybe, maybe not.
Von DS9 aber auch. Der hat gesagt, das war ein Gangbuster. Den Begriff kannte ich gar nicht. Mhm. Aber hey.
Gangbuster.
Ein Knaller überlebensgroß, hat es sie genannt. Michael Piller, der Hauptproduzent von DS9, hat gesagt, die beste Show der ersten Staffel.
Mhm.
Wer würde ihm widersprechen? Außer die Leute, die tatsächlich noch Progress, Malibox Mond,
ja,
besser finden. Oder den Piloten.
Ja, der Pilot, der ist nicht uninteressant, aber da braucht man schon zwischendurch irgendwie was zu lesen.
Ja, genau. Ein Comic oder so.
Ja.
Und als letzte Fans würde ich noch aufführen Terry Erdman und Paula M. Block, die du halt als einer der 10 Essential Episodes von DS9 beschrieben haben.
Das wird mir fehlen tatsächlich, weil irgendwann müssen wir die doch mal hinter uns gelassen haben in jeder
Alle
Serie.
Alle 50 10 Essential Episodes, ja, von allen 5 Serien.
Ja.
Okay, mal sehen. Also ich kann auf jeden Fall immer wieder da reingucken und gucken, was wir da noch nicht besprochen haben.
Ja, vielleicht ist das dann irgendwann der richtige Angang. Wir schließen dann irgendwann die Lücken, bevor wir dann zum Mittelmaß übergehen.
Stimmt, ganz gut. Wir orientieren uns einfach an Terry Erdman und Paula M. Block. Cine Fantastique hat Duet als beste Episode von DS9 eingestuft.
Wow.
Das ist Ansage.
Das,
ne,
ist eine Ansage, also
dann, ja. Wenn wir wissen, was später noch kommt. Mark Altman und Edward Gross haben die Folge als herausragende Show der ersten Staffel und beschrieben und loben vor allen Dingen Harris Yulin, der den Maritza spielt.
Mhm.
Mary Taylor und die Autoren des New Trek Program Guide betonen, dass die Folge sehr TOS-artig ist, wegen der Botschaft, dass jemand nach seinen Verdiensten beurteilt werden solle und nicht, weil er einer bestimmten Spezies oder halt, wenn man es überträgt, Ethnie angehöre.
Mhm.
Und kleine Auflösung aus dem Cold Open. Der deutsche Film Nichts als die Wahrheit von Roland Suse Richter von 99 mit Götz George,
ja,
als Josef Mengele,
mhm,
orientiert sich deutlich an dieser Episode. Der Verhörraum ist ziemlich genau die Brick von DS9. Das ist ja so eine fiktionalisierte Version von Mengele, ne, der eben dann nicht gestorben ist 79, sondern weitergelebt hat und dann irgendwann befragt wird. Und das ist so ein zukunftsorientierter Verhörraum. Und dieser Verhörraum sieht sehr, sehr stark aus wie die Brick von DS9. Und Götz-Georges Mengele ähnelt auch sehr, sehr stark Harris Julins Maritza.
Müssen wir erklären, wer Josef Mengele gewesen ist?
Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß nur, dass er eine bestimmte Abstammungslehre gelehrt hat, glaube ich, ne? Oder?
Ja, ich habe es tatsächlich auch nur so grob im Kopf. Also es ging auf jeden Fall um, also Nazi-Zeit, vielleicht sollten wir das dazu sagen, ne? Und ich glaube, dann könnt ihr euch wahrscheinlich, ne, ist das ein nationalsozialistischer Mediziner gewesen, wenn man das so weit sagen kann, war Arzt in irgendeinem Lager. Ich habe es aber auch nicht mehr
so genau. In Auschwitz.
Was in Auschwitz? Ich habe es auch nicht mehr genau auf dem Schirm. Und genau, hat er unsägliche Dinge getan, um seine Theorien zu stützen.
Ja, also Experimente an Menschen, war irgendwie Vorreiter der Eugenik, also keine Ahnung, es ging auch darum, glaube ich, Menschen einfach zu töten, wenn sie nicht dem bestimmten Ideal entsprachen und sowas. Mhm. Also in diesem Spektrum spielte sich Mengeles Arbeit ab.
Aber glaubst du tatsächlich, dass sich da die Macher dieser deutschen quasi Version der Geschichte Deep Space Nine angeschaut haben?
Ja, es steht im Sekundärwerk über deutsche Kriegsdramen tatsächlich, dass sich dieser Film an Duet orientiert hat. Aber das weiß ich nicht. Man müsste vielleicht Roland Suso Richter fragen, wenn der noch lebt. Das weiß ich übrigens nicht. Götz-George lebt tatsächlich ja nicht mehr, aber Roland Suso Richter könnte noch leben, glaube ich. Das finde ich gerade mal raus. Ja, der lebt noch. Der ist auch noch nicht so alt.
Das wäre ja auf jeden Fall irgendwie bemerkenswert, finde ich.
Finden wir das raus? Wir schreiben ihn an. Wir fragen ihn.
Ja. Okay, warum nicht?
Vielleicht kriegen wir keine Antwort, aber.
Ja, hey, mach das. Mach das doch mal. Ich finde es interessant.
Ich schreibe mal Roland Suso Richter an, ob er sich darin orientiert hat. Ja.
Wir lösen das auf.
Genau. Also waren so ein paar Basics über diese Episode und ich finde, sie hat dann ordentlich auf jeden Fall Lob bekommen aus allen möglichen Seiten.
Das kann man mal so sagen, ja.
Und das ist total schön, wenn man schaut, wer die Autorinnen dieser Folge waren. Mhm. Nicht gegendert, denn es waren tatsächlich zwei Frauen, Liza Rich und Joan Kerrigan Fauci. Die haben die Geschichte geschrieben und das Drehbuch hat nachher Peter Allen Fields geschrieben, dazu später mehr. Mhm. Das Schöne aber, die beiden, die Idee hatten, das waren Praktikantinnen bei Michael Piller.
Das ist ja geil. Also die durften dann einfach mal so ran oder was? So, hey, ja, wir haben eine Idee. Ja?
Ja, Michael Piller hat sich ja von allen Leuten, von allen möglichen Leuten Pitches angehört und hat sich eben dann auch diesen Pitch von seinen beiden Praktikantinnen angehört. Ja, und das hat dann halt funktioniert.
Das ist ja geil.
Die haben aber allgemein, also die haben halt bei Michael Piller wirklich Praktikum gemacht und haben dann auch tatsächlich Sachen geschrieben für DS9. Die haben vorher schon das Drehbuch zu Move Along Home geschrieben. Ellen Murray, das war die 9. Episode von DS9. Ja. Mhm. Und später haben sie auch das Drehbuch für Liaisons bei TNG geschrieben. Mhm. Beides jetzt nicht die brillantesten Folgen, tatsächlich. Und ansonsten haben die beiden übrigens nie wieder irgendwas gemacht fürs Fernsehen.
Krass.
Oder für Film. Mhm. Ja. Aber hier haben sie die Geschichte gepitcht.
Wer sich jetzt genau im Hintergrund darauf konzentriert, also falls man dieses Glockengeläut hört, der weiß, um wie viel Uhr wir diese Folge aufnehmen. Hörst du das?
Ja, das sollen wir aber nicht. Wir müssen ja ein bisschen auch geheimnisvoll bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich bring mal diesen Hint. Also.
Ich habe es übrigens nicht gehört bei dir. Ich weiß nicht, ob es irgendwer gehört hat. Ja,
vielleicht auch nicht.
Der ursprüngliche Pitch dieser beiden Damen, Liza Rich und Joan Kerrigan Fauci, war eine philosophische oder auch psychologische Problemstellung, nämlich die Frage, was würde passieren, wenn du deinen schlimmsten Feind verteidigen musst? Was würdest du tun, wenn du für sein Leben verantwortlich wärst? Das war der Grundpitch.
Mhm. So. Sind ja zwei ein bisschen unterschiedliche Dinge, ne? Weil es mit dem Verteidigen ist ja eigentlich nicht so richtig passiert. vielleicht kann man das ins Ende mit noch mit reinnehmen, so, ne? Aber das hätte natürlich auch noch eine spannende Geschichte gewesen, also wenn jetzt wirklich Kira noch zu seinem richtigen Verteidiger geworden wäre, aber dazu hätte wahrscheinlich die Zeit nicht gereicht am Ende.
Ja. Ein bisschen so wie Riker in Measure of a Man.
Ja, ja, genau. Ja.
Genau. Aber Piller war auch erstmal überhaupt nicht angetan, weil die hatten schon eine Gerichtsfolge in Staffel 1, nämlich Dex, der Fall Dex. Mhm. Und das erinnert ihn auch zu sehr an einen Stanley Kramer Film oder Stanley Kramer. Ich habe ihn immer Kramer genannt. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ist.
Mhm. Ja,
Stanley Kramer Film Judgment at Nuremberg, das Urteil von Nürnberg, mhm. Maximilian Schell, Spencer Tracy und Burt Lancaster. Hat ihn zu sehr dran erinnert. Mhm. Tatsächlich basierte die Idee der beiden aber auf einem Bühnenstück von Robert Shaw, nämlich The Man in the Glass Booth von 1967. Wurde auch übrigens mal aufgeführt mit Leonard Nimoy in der Hauptrolle.
Interessant. Aber das ist schon geil, was da der für Praktikanten denn rumlaufen hat. Mhm. Aber gut, ich meine, wenn die zum Film wollten, dann...
Ja, das waren halt, genau, das waren halt Drehbuchpraktikanten. Ja. Ne? Also die werden sich schon einigermaßen so an bestimmten Sachen orientieren können.
Ja.
Das war ein Bühnenstück, in dem ein jüdischer Mann beschuldigt wird, ein Nazi-Kriegsverbrecher gewesen zu sein. Und das Stück wiederum basierte auf den historischen Geschehnissen bei den Nürnberger Prozessen und auch anderen Prozessen, die dann im nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, wie zum Beispiel den Prozess von Eichmann in Jerusalem.
Ah.
Hast du da übrigens irgendwann mal was von gehört, von diesem Eichmann-Prozess?
Nicht so richtig tatsächlich. Da gibt es auch Verfilmungen von, ne?
Ja, gibt es, weil Hannah Arendt ja einen großen Bericht darüber geschrieben hat. Den Bericht Eichmann in Jerusalem. Dieser Bericht ist wirklich unfassbar gut. Den kann man auch wirklich als Reflexion über diese Folge lesen, ein Stück weit. Ich verlinke den mal hier unter dieser Folge.
Gibt es den jetzt? Nee, also als Buch
gibt es den, ja. Das kann man, gibt es als Buch, kann man sich kaufen. Kostet auch nicht viel, glaube ich, 10 Euro oder sowas. Sie hat da von der Banalität des Bösen gesprochen und im Endeffekt hat sie dann auch gesagt, und dazu später mehr, sie meinte, Eichmann war auch nur ein Mann. So. Ja. Und das, Hannah Arendt war Jüdin, ne? Und sie hat trotzdem da richtig stark auf den Deckel bekommen, aus Israel natürlich.
Mhm, klar. Aber ne, das ist eine Frage, die du natürlich auch während der Folge stellst. Ne? Also wie viel ein Symbol kann eigentlich ein einzelner Mensch sein in so einer Gesamtsituationslage?
Ja, genau. Ja. Und sicherlich sind da verschiedenste Handlungsträger auch nochmal verschieden zu beurteilen. Also ich weiß nicht, ob Goebbels und Mengele da in dieselbe Kategorie fallen wie Eichmann, aber das müsste man sich mal genauer angucken.
Mhm.
So, und da sind wir auch die Letzten, die das irgendwie beurteilen sollten.
Total, ja.
Michael Piller hat dann gesagt, Ira Stephen Beer hat uns die Wendung gegeben, die es bei The Man in the Glass Booth gab. Also dieses Gefühl, bei dem der Typ nicht der ist, für den er sich ausgibt, aber es aus edlen Gründen tut.
Ja.
Da gehen die Berichte so ein bisschen auseinander, ob sich daran schon die beiden Praktikantinnen orientiert hatten an diesem Roman, beziehungsweise an diesem Drama, oder Ira Stephen Beer das reingebracht hat. Beides ist möglich.
Mhm.
Michael Piller hat beides wohl mal gesagt.
Okay.
Gut. Wir können ihn leider nicht mehr fragen, weil Michael Piller, glaube ich, im Jahr 2003 gestorben ist. Das weiß ich mal nicht genau. Vielleicht war es auch 99.
Echt, so früh?
Nee, 2005 war es, genau. Mm. Ja. Leider ja relativ früh verstorben.
Mm.
Mit, was war es? 57 dann, genau.
Ja, zu früh.
Ja. Also, die Absicht dieser Episode war es dann final, als Piller sich dafür entschieden hatte, die Episode mit einzubetten in diese erste Staffel, war die kardassianische Besetzung von Bajor als Metapher für den britischen, japanischen und deutschen Imperialismus, um den Zweiten Weltkrieg herum zu etablieren.
Mhm.
So. Jetzt können wir uns natürlich nach dieser Folge mal darüber unterhalten, ob das in DS9 allgemein gelungen ist. Ich glaube, in dieser Folge ist es gelungen.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, ob DS9 das allgemein so dargestellt hat.
Es ist auch die Frage, ob es wichtig ist. Also, ja, also Kontext und Zeitbezug und bla, solche Dinge, ne? Das, ne, ist ja irgendwie cool, weil es so eine politische Ebene mit einbezieht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch seiner selbst willen wirkt in DS9.
Stimmt. Garantiert. Und trotzdem ist es ja noch schöner, wenn man es irgendwie übertragen kann als Analogie.
Ja, ja, stimmt schon.
Was total spannend ist, ist, wie diese Episode dann im Endeffekt zustande gekommen ist. Man ist nämlich zu Peter Allen Fields gegangen, ne, hat gesagt, so, pass mal auf, Peter, das ist die Idee. Schreib bitte eine Episode, die nichts kostet. Denn im Endeffekt wollte man eine Bottle-Episode haben,
ja,
die ein günstiger Ausgleich dann sein sollte gegenüber zum Beispiel Folgen wie den Piloten, der unfassbar viel gekostet hat, also für damalige Verhältnisse, ne, natürlich.
Warum?
Und auch The Storyteller. Ne? Mhm. Wenn ich daran erinnere, da kämpfen O'Brien und Bashir gegen das Dalrock auf einem fremden Planeten.
Ah, ja.
Das ist so ein komisches Rauchwesen, das dann immer kommt.
Ja, genau. ein bisschen lost.
Wieder ein bisschen lost, genau. Ja, ja, total spannend. Ne? Ich erinnere mich da immer wieder an Nele, die irgendwann mal gesagt hat, Star Trek ist dann am besten, wenn es keine Kohle hat.
Ja, auf jeden Fall. Und das meinte ich eben mit, es reiht sich auch wieder ein in eine Reihe von Episoden, die wir hier gelobt haben, weil es ist ja wieder mal ein Kammerspiel, ne?
Ja, genau. Peter Allen Fields, Thema Kammerspiel, ne? Peter Allen Fields, der das Drehbuch geschrieben hat, ist der Schreiber von The Inner Light. Ist der Schreiber von Dex, das sicherlich auch eine der herausragenden Episoden dieser ersten Staffel ist.
Mhm.
Aber auch zum Beispiel der Schreiber von In the Pale Moonlight.
Mhm.
Also, was Peter Allen Fields für Star Trek getan hat, ist aus meiner Perspektive zumindest nicht hoch genug einberechenbar.
So. Mhm. Offensichtlich, ja.
Ja. Genau. Und er hat tatsächlich hier es auch geschafft, eine Episode zu schreiben, die wirklich fast nichts gekostet hat. Ne? Man konnte alle Requisiten und alle Schauplätze quasi benutzen, die man sowieso schon hatte.
Ja. Es waren gar nicht mal halt so viele Menschen.
Bisschen Geld für Harris Yulin.
Ja.
Aber mehr war auch da wirklich nicht drin.
Ja, und ne, also im Prinzip taucht Sisko und Begier ab und zu mal auf. Odo, Quark hat eine Zeile, Dex hat drei Zeilen. Also
das sind ja alles reguläre Darsteller, die werden einen Vertrag gehabt haben.
Ne? Ja, ja, klar, aber das ist ja alles nicht so aufwendig gewesen als in einem, ne?
Ja, genau. Ja, und die Idee dieser beiden Praktikanten hat dann zumindest dafür gesorgt, dass die beiden den Autoren-Credit bekommen haben.
Cool.
Das ist doch eine tolle Sache. Das wäre für mich auch so ein Lebensziel.
Ein Autoren-Credit bei Deep Space Nine, das wird schwierig.
Bei Star Trek allgemein, aber das wird, glaube ich, auch nicht passieren.
Ja.
Ist dir noch was aufgefallen am Drehbuch? Es gibt eine Besonderheit.
Am Drehbuch selber, also quasi an dem, was ich gesehen habe?
Genau.
Es gibt eine Besonderheit am Drehbuch. Wüsste ich jetzt gerade nicht, worauf du hinaus wollen würdest.
Es ist eine Sache, die dir auch schon bei unserer letzten Lieblingsfolge aufgefallen ist, bei The Pegasus.
Ach echt? Da ist mir was aufgefallen? Mensch.
Da ist dir was aufgefallen, das war mir damals nicht aufgefallen. Hier ist es mir nochmal aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, gibt es ihm nochmal die Möglichkeit, das
zu glänzen.
Diesmal wieder
herauszufinden. Noch einmal zu glänzen. Ich weiß gar nicht mehr, was mir aufgefallen ist bei Pegasus.
5, 4, 3, okay. Es gibt keine Behandlung.
Ach so, stimmt, ja. Du hast völlig recht. Es gibt keine Behandlung.
Das ist bei DS9 tatsächlich nur bei sehr, sehr, sehr wenigen Episoden der Fall, dass es keine Behandlung gibt.
Ja. Das stimmt. Sie haben so hier und da so ein bisschen noch Charaktere eingeflechtet, aber die sind alle, also selbst O'Brien, der dann da irgendwie mal kurz auftaucht und man denkt erst, es hat nichts mit der Folge zu tun, aber nach drei Sätzen ist klar, auch das, da geht es um die Folge, so, ne?
Ja.
Stimmt.
Es bleibt die ganze Zeit bei der A-Handlung. Man könnte vielleicht sagen, dass die ersten zwei Sätze zwischen Kira und Dex irgendwie eine B-Handlung wären, wo sie sich über ihre Jugend unterhalten.
Ja.
Aber das, das ist keine Handlung. So, Punkt.
Ja.
Das ist einfach ein Gespräch. Ja. Ja, so viel zur Autorinnenschaft.
Aber eine mega spannende Geschichte auf jeden Fall schon mal. Ja.
Ja. Die Regie hat James L. Conway gehalten.
Mhm.
Geführt wäre ein richtiges Wort dafür. Ein vielbeschäftigter Star Trek-Regisseur, der hätte sogar fast First Contact gemacht.
Oh.
Aber dann hat sich Stewart, der da mal irgendwie die Entscheidungsgewalt hatte, doch für Jonathan Frakes entschieden.
Mhm.
Wir haben tatsächlich noch nichts von ihm gemacht. Also wir haben noch nichts von ihm besprochen, obwohl er 18 Folgen gemacht hat.
Immerhin, ja.
Können wir aber noch. Denn zum Beispiel ist da Little Green Man dabei. Tolle DS9-Episode ne, mit den Ferengi auf der Erde in Area 51.
Ja.
The Way of the Warrior, das ist die Worf-Einführungsepisode. Ne, die war auch nicht schlecht, wenn ich mich richtig daran erinnere.
Ja.
Aber er hat zum Beispiel auch The Neutral Zone bei TNG gemacht und ich meine, das war auch eine ganz gute Episode.
Mhm.
Und den Enterprise-Piloten, Broken Bow.
Ah, der war gut.
Ja. Und ich finde allgemein, James Conway hat hier nicht so richtig viel Spielraum, was er machen soll. Ne? Also es gab ja überhaupt keine Action-Szene oder sonstiges. Ich finde, er macht das gut.
Ja. Ja, aber gerade dann irgendwie kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, wie du deine Schauspielerinnen und Schauspieler auch irgendwie dazu bekommst, das zu tun, was sie tun, weil diese Episode wird nun mal getragen von der Leistung im Prinzip der zwei handelnden Personen am Ende. Ne?
Genau. Und da musst du halt auch die richtige Einstellung finden, um wirklich dieses Zwiegespräch gut zu inszenieren.
Ja. Und vielleicht auch tatsächlich das aus ihnen rausholen, was dann hinterher so, also was wir hoffentlich dann da gesehen haben, ne?
Ja, genau. Da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ihm, glaube ich, gut gelungen.
Ja.
Weil die Intensität war spürbar, meiner Meinung nach.
Ja.
Dann war es das, was ich dir als Vorbemerkung erzählen wollte. Bist du schon bereit? Oder möchtest du noch irgendwas klären? Also, weiß nicht, ob dir das so schnell ging jetzt?
Ach, ich bin tatsächlich sehr glücklich über diese Autorinnengeschichte. Insofern ist mein Wissenshunger fürs Erste befriedigt. Ich würde mich total freuen, in diese Folge hineinzusteigen.
Ja, dann machen wir das doch.
Ja.
Wir starten auf der Ops.
Mhm.
Wie schon gesagt, Kira und Dax tauschen so ein paar Kindheitsgeschichten aus. Und dann meldet sich ein kopherianischer Frachter, die Rakmunis. Und die kommt mit einem Passagier an, der wegen eines als Kalanora-Syndrom bekannten Zustands medizinische Hilfe benötigt.
Und da klingeln bei Kira sämtliche, wer auch immer, im Kopf.
Das ist absolut richtig. Ich erzähle dir trotzdem gerade noch zwei andere Sachen. Das mit dem kopherianischen Frachter ist total spannend, weil die Kopherianer kommen genau zweimal vor. Einmal in dieser Episode und einmal in der dritten Staffel. Da tut Sisko so, als wäre er die Rakmunis, um an den Cardassianer vorbeizukommen. Also der tarnt sich quasi als Rakmunis. So.
Das ist ja witzig. Also quasi ist das ein Rückgriff.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Und es zeigt dann irgendwie, dass diese Kopherianer immer überall hinreisen können. Offensichtlich durch Cardassianergebiet und durch Föderationsgebiet.
Weil sie irgendwie außen vor stehen und weil sie offensichtlich vielleicht dann sowas wie Handlungsreisende sind oder so.
Ja, irgendwie so, genau.
Ja.
Was noch passiert, ist, dass hier eine ganz, ganz kurz eine Figur vorkommt namens Nila. Die will Dax kurz helfen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Szene war oder später. Das Spannende an Nila ist, sie hat überhaupt nichts mit dieser Handlung zu tun. Das ist eine Bajoranerin.
Mhm.
Die hat aber in der nächsten Folge wird die eine Attentäterin sein.
Ach.
Und die Idee war eigentlich, die schon ein bisschen vorher vorzustellen in The Forsaken. Die Absicht der Produzenten war, dass das Publikum annimmt, dass das einfach eine neue, wiederkehrende Figur ist, die immer mal irgendwo im Hintergrund steht oder irgendwas macht oder sowas. Ne?
Ja.
Und dann plötzlich sie sich als Attentäterin entpuppt.
Ah, was ja ein schöner Effekt gewesen wäre, aber sie ist mir nicht so richtig aufgefallen.
Genau.
Ja.
Dann hat aber die Schauspielerin, die hier die Nila spielt, die hat irgendwie, die konnte zur Zeit von The Forsaken nicht. Und dann hat da eine andere Schauspielerin irgendwie die Rolle gespielt. Und dann war sie aber gebucht für die nächste Folge. Auf jeden Fall, dieser Plan hat hinten und vorne nicht funktioniert. Schade.
Ja, indeed.
Deswegen
schade.
War sie jetzt nur in einer Episode zu sehen, und zwar in dieser hier. Und zwar nur ganz kurz, bevor sie dann in der nächsten Folge zum Bösewicht gemacht worden ist. Ärgerlich.
Ja, war mal eine gute Idee.
Ja, genau, es war eine gute Idee, es hat leider nicht funktioniert. So, du hast gerade schon gesagt, Kalanora, Bashir kennt die Krankheit nicht, Kira dafür sofort.
Mhm.
Ne? Denn die Krankheit entstand durch einen Bergwerksunfall im Galitep-Arbeitslager.
Mhm.
Das hat Kira während der Besatzungszeit befreit. Also läuft sie sofort zur Krankenstation, weil sie denkt, ja gut, das wird ein Majoraner sein, den kann ich mal begrüßen und dann kann ich mich mit dem über Galitep unterhalten. Vielleicht ist der auch traumatisiert und ich kann ihm helfen. Irgendwie so.
Ne? Mhm.
Und da stelle ich jetzt mal, dass sie das gedacht hat.
Ja, würde ich jetzt auch denken.
Ja. Problem, in der Krankenstation findet sie einen Cardassianer vor.
Ups.
Und als sie das sieht, ruft sie natürlich sofort die Sicherheit und der Cardassianer versucht zu flüchten.
Ja, weil
klappt
klar
aber natürlich
ist,
nicht.
Klar ist in dem Moment, dass der, wenn der dann bei diesem Unfall dabei gewesen ist, halt irgendwie was mit dem Lager zu tun hat. Ne? Aber das ist, glaube ich, offensichtlich.
Ja, genau, das ist offensichtlich. Wird uns hier, also das Schöne ist, dass die Episode es in diesem Moment noch nicht erklärt.
Ja.
Und wir das selber mitdenken müssen, aber es ist natürlich, wir sind natürlich in der Lage, da mitzudenken.
Ne? Ja, genau.
Also wenn es diese Krankheit nur in diesem Arbeitslager gab und da ist ein Cardassianer, dann wird er wohl in diesem Arbeitslager gearbeitet haben. Das geht ja nicht anders.
Ja.
Was wir natürlich zu diesem Zeitpunkt der Serie, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm haben, ist, was die Cardassianer für eine Besatzungsmacht waren. Ich glaube, das wird erst durch diese Episode richtig klar.
Ach, ist das so? Das weiß ich nicht. Ja.
Ja, es wird auch vorher natürlich schon genannt, aber so richtig in der großen Gänze, wie schlimm das war, ich glaube, das macht erst diese Episode.
Hm. Nee.
Ja, wie gesagt, der Cardassianer versucht zu flüchten, klappt aber natürlich nicht. Ne? Und Odo nimmt mit zwei Sicherheitsbeamten den erstmal fest. Und Kira informiert Odo, dass der Cardassianer ein Kriegsverbrecher ist und Odo eskortiert den Mann zum Sicherheitsbüro.
Hm.
Fandst du schon ein bisschen zu übergriffig an der Stelle?
Also tatsächlich ist es, also tatsächlich bin ich da ja auch immer erstmal so oft so oder versuche auf einem neutralen Boden zu sein und es war schon so ein bisschen so inszeniert, dass man das Gefühl haben sollte, glaube ich auch, dass Kira hier sehr übereifrig handelt. Und das ist ja das auch, was Sisko ihr dann jetzt gleich zurückgibt quasi, ne? Weil ja eigentlich überhaupt gar nicht klar ist, wer er ist, so, ne? Und ihn dann halt gleich irgendwie in die Brick zu sperren, ist schon vielleicht der zweite Schritt vor dem ersten. Also der erste Schritt wäre vielleicht gewesen, ihn zu Odo zu einem Gespräch zu bitten und ihn zu bitten, sich zu identifizieren und zu erklären, wo er denn dieses Syndrom her hat.
Ja. Und hier haben wir meiner Meinung nach, und das ist total schön, dass du es gerade so gesagt hast, hier haben wir meiner Meinung nach schon die Begründung für den englischen Titel dieser Episode. Es ist Do It. Es ist eben nicht nur eine Perspektive auf das Wirken, auf das schlimme Wirken der Cardassianer auf Bajor, sondern es ist auch eine Perspektive darauf, dass die Bajoraner damit noch bei weitem nicht abgeschlossen haben.
Ja. Ja, ne, wie soll es auch sein? Ne? Also wir bewegen uns ja wirklich noch in einer sehr, sehr nahen Zeit quasi, nachdem das alles passiert ist.
Aber darüber wird zu reden sein im Verlauf dieser Episode noch.
Ja.
So, aber auf den Listen der Kriegsverbrecher steht dieser Typ namens Eamon Maritza auf jeden Fall nicht. Das ändert für Kira gar nichts. Kira ist sich sicher, dass es außer dem Bergwerksunglück bei Galitep keine Möglichkeit gibt, sich das Kalanora-Syndrom zuzuziehen. Und dann beschreibt sie die brutalen Bedingungen im Lager. Und hier muss ich mal zitieren. Ne? Da bricht die Stimme und das ist, finde ich, schon ein relativ starker Monolog, den sie hier so früh hinlegt.
Ja.
Sie sagt, Commander, wenn Sie vor 12 Jahren dort gewesen wären, als wir das Lager befreiten, wenn Sie die Dinge gesehen hätten, die ich gesehen habe, all diese bajoranischen Körper, verhungert, vergewaltigt. Wissen Sie, was die kardassianische Politik war? Ich rede nicht einmal über den Mord. Mord war für sie nur das Ende des Spaßes. Zuerst kam die Demütigung, Mutter wurden vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt, Ehemänner geschlagen, bis ihre Frauen sie nicht mehr erkannten, alte Menschen lebendig begraben, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Puh.
Ja, das ist also natürlich ein hartes Setting für den Rest der Folge. So, ne? Ich meine, das wird ja hier nochmal quasi in den Hinterkopf geschaufelt und das ist ja auch was man dann bis zum Ende dieser Folge nicht mehr vergessen wird, so, ne?
Ja. Und es ist wirklich hart, das klingt irgendwie für mich alles so wie Geschichten, die Elie Wiesel über Auschwitz erzählt und ähnlich kraftvoll beschrieben und ähnlich erschütternd.
Ne? Und auch das muss man halt echt immer irgendwie im Hinterkopf behalten, zu was irgendwie Menschenwesen fähig sind, ne, oder wie, ne?
Ja.
auch bei so einer Figur wie Ghul Dukat, ne, der ja durchaus Seiten hat, die humorisch sind, die die einen irgendwie ihn sympathisch erscheinen lassen,
ja. Ja,
aber
genau.
Der war einer von denen, also der war vermutlich irgendwie mit dabei und verantwortlich, so, ne?
Mhm. Hast du mal Elie Wiesel gelesen?
Nee.
Kann ich auch jetzt wieder nur empfehlen, vielleicht verlinke ich das auch mal unter dieser Episode.
Ja.
Die Nacht oder die Langform ist Die Nacht zu begraben, Elisha,
mhm.
Ist wirklich ein unfassbar kraftvoller Bericht über Wiesels Zeit in einem Auschwitz, der alles hinterfragt.
Mhm.
Ja. Es ist also jegliche Ethik auch so. Oder jegliche Theologie.
Ja, das ist ganz spannend, ne? Also du kommst ja dann auch ganz schnell an so Fragen wie, ne, was ist Menschlichkeit, Menschsein und all solche Dinge, ne? Ja. Also
ich habe das im Rahmen meines Theologiestudiums gelesen, weil Elie Wiesel irgendwann mitten in seinem Buch von einer Exekution eines Kindes schreibt,
mhm.
und er stellt am Ende dieser des Kapitels beschreibt er, wie Menschen fragen, wo ist Gott? Wo ist Gott?
Mhm.
In diesem Lager, ne? Also Juden, mhm. die dann da stehen und sich das fragen. Und andere antworten, du siehst doch, wo Gott ist, er hängt da am Galgen. So. Also das radikale Theodizee-Problem, das Leid in der Welt kann durch nichts mehr gerechtfertigt werden, wenn du da in Auschwitz bist.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckende, sehr beeindruckender Bericht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das einmal zu lesen. Und mich hat hier die kraftvolle Sprache mit der Kira hier, Galitep, beschreibt, sehr, sehr stark daran erinnert.
Und ich finde es tatsächlich auch gut eingebunden, weil irgendwie ist funktional klar, das sagt sie nicht ihm, sondern das sagt sie uns. Ne?
Ja.
Aber trotzdem wirkt es nicht so. Also trotzdem ist es ein gut geschriebener, intensiv gespielter Monolog, der funktioniert so. Ne? Also der ja. nicht nur als Tool erkennbar funktioniert, sondern der genau das auch emotional übermittelt, glaube ich, was er übermitteln soll.
Ja, und jetzt aus der Metaperspektive über die Serie, du hattest am Anfang gesagt, es ist fast schon verwunderlich, dass das in der ersten Staffel hier stattfindet.
Ja,
ne?
Ja, ich finde, es ist halt total mutig, so eine Folge in die erste Staffel zu packen.
Ja, aber man muss hier auch sehen, wie sehr eigentlich Nana Visitor diese Figur schon kapiert hatte.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Und das ist wirklich beeindruckend, weil ich meine, Nana Visitor ist ansonsten nicht als unglaublich überragende Schauspielerin in die Geschichte von Hollywood eingegangen oder sowas. Gut, sie ist auch eher Theaterschauspielerin.
Ja.
Aber ich finde, sie hat hier so sehr schon am Ende der ersten Staffel kapiert, wer Kira Nerys ist. Und wenn wir uns erinnern, ein paar Folgen vorher hatten wir Progress und auch da hat sie es ja schon kapiert.
Ja.
Ne? Also mit Mollybox Mond.
Total, ja.
Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, wie sie die hier spielt.
Und das tatsächlich ist da gar nicht so eine Kurve, ne? Das ist also, sie spielt die eigentlich gefühlt von Anfang an so, wie sie dann am Ende auch noch spielt, so, ne? Also, die Figur mag vielleicht hier und da eine Entwicklung durchmachen, aber das, was diese Figur ausmacht, nämlich dieses ganze Paket, was sie mit sich trägt aus dieser ganzen Besatzungszeit und auch die Zweifel, die in ihr wohnen, die auch vielleicht im Laufe der Zeit noch irgendwie eine andere Bedeutung bekommen oder vielleicht auch größer werden. Also sie hat ja offensichtlich auch Dinge getan, die sie bereut oder die nicht unbedingt in Nicht-Kriegszeiten als ethisch hat, ne, das wird ja auch gleich noch Thema sein, nicht ethisch okay sind, so, ne? Und dieses Paket, das spielt sie halt hier mit und das spielt sie eigentlich die ganze Zeit so. Und das finde ich auch echt, ja, echt cool.
Genau. Also man könnte sich bei DS9 natürlich auch irgendwie die reine Kira-Storyline sich anschauen, ne? Wenn sie dann irgendwann mal von den Cardassianern entführt wird und ihr eingeredet wird, dass sie die Tochter von Endebrand Tyne wäre oder sowas.
Ne? Das ist auch eine krasse Geschichte, eine krasse Story irgendwie. Ne?
Oder war es sogar von Tyne oder was von irgendwem anderen? Auf jeden Fall eine Cardassianerin, als ihr das beschrieben wird.
Ja.
Endebrand Tyne war, glaube ich, der Vater von Garak, ne? Wie auch immer. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass und es also wie Kira ist wirklich extrem gut geschrieben, finde ich auch.
Ja. Ja, oder so Folgen, wo sie dann Ghul Dukats Tochter rettet, ne? Also so die,
ja, genau.
diese ganzen grauen Zonen, in denen sie sich, bewegt, das war schon richtig, ne? Das ist schon ziemlich spannend, auch mit diesem Charakter das zu spielen und wie wir halt auch immer wieder so Element für Element so über ihre Vergangenheit herausbekommen, eigentlich bis zum Ende, ne? Dann kommt immer noch so irgendwie so ein kleiner Brocken um die Ecke. Erst Andeutungen und dann wird doch wieder irgendwie, also wird's klarer, was da so alles passiert sein muss.
Genau, und dann werden wir trotzdem auch immer wieder in Fallen gelockt, ungefähr wie in dieser Episode, nur auf eine andere Art und Weise. Nämlich in die Falle, dass wir ja extrem mit ihr sympathisieren, immer wieder.
Ja.
Wir aber zwischendurch auch immer wieder merken, das ist schon auch eine Nationalistin.
Ja.
Und zwar eine harte.
Absolut. Ne? Und auch eine Extremistin gewesen und eine Terroristin, das sagt sie auch über sich selber so. Ne? Also was haben wir noch für Mittel, wenn wir im Krieg sind? Wobei Maritza ja sagt, wir waren nicht im Krieg. Ihr habt euch ja nicht gewehrt, wir sind einfach einmarschiert. Ne, aber das sie macht das ja alles unter der Notwehrflanke auf, so, aber ja, da kann man auch mal an andere, da gibt's, ich weiß nicht, welche Folge das ist, wo es um ihre Vergangenheit geht, in einer Terrorzelle, das hat irgendwas mit Höhlen zu tun. Ich sehe Bilder von Höhlen vor mir. Da können wir auch irgendwann mal drüber sprechen, was eigentlich Maßnahmen sind, die ethisch okay sind, so, ne? In solchen Situationen.
Genau. Also welcher Zweck heiligt denn welche Mittel?
Ja,
genau. Was passiert eigentlich bei dir im Hintergrund?
Ich habe ein Fenster auf heute und im Gegensatz zu dir wohne ich in einer Großstadt. Ja. Und bei dir zwitschern die Vögel, bei mir fahren Krankenwagen.
Ist das Laute, was man hört, ist der Milan, der ab und zu mal ein Schreien. okay. Wir gehen wieder in die Arrestzelle. Sisko verhört jetzt quasi Maritza. Mhm. Und Maritza sagt, ja, nee, ich habe kein Dings-Syndrom, ich habe das Potrick-Syndrom. Ne? Kein Kalanora. Das ist eine ähnliche Krankheit mit derselben Medikation, aber Potrick ist was ganz anderes. Ich bin auch nie auf diesem Arbeitslager gewesen und ich bin nur ein Buchhalter von Cora 2. So. Und Sisko ist völlig irritiert und sagt, Moment mal, du hast aber doch denen was anderes erzählt. Ne? Ja, Missverständnis, ne? Ganz, ganz komisch irgendwie. Sisko zweifelt, das sieht man ihm an.
Ja, er zweifelt aber auch, ob das korrekt ist, was Kira da getan hat. So, ne?
Genau, er merkt auch, wenn das wirklich sich hier so weiter so entwickelt, dann kann er den nicht mehr lange festhalten. Ne? Denn er muss immer noch dafür sorgen, dass hier jetzt keine weiteren Verbrechen im Namen von irgendwas gemacht werden, weil er ist ja Föderation und eben nicht Bajorana.
Ja. Ja, und er sitzt halt auch zwischen den Stühlen, die wir ja auch später sehen. Ne? Also weder Bajor noch Cardassia sollte er irgendwie auf die Füße treten, weil er quasi die Neutralität in dieser ganzen Beziehung ist. Ne?
Exakt, und das merkt er jetzt gerade umso mehr, weil ein bajoranischer Gefangener in einer anderen Arrestzelle aufwacht, der ist offensichtlich festgesetzt worden, weil er betrunken war.
Und auch und ein Bekannter scheinbar, ne?
Also der scheint genau. Also für Odo ist er offensichtlich bekannt, ja. Genau. Und als der Cardassianer spricht und nach Odo schreit, er erwacht, als der Cardassianer spricht und schreit dann nach Odo und weigert sich im selben Raum wie Maritza festgehalten zu werden.
Ja. So.
Und dieser harte Rassismus, der bei Bajorana ist die andere Seite der Medaille, die hier schon gezeigt wird. Ne? Mhm. Also schon jetzt wird klar, die Bajoraner haben die Besetzungsphase noch nicht wieder aufgearbeitet.
Ja, auch da, ne, bei allem Verständnis. Also wenn du, keine Ahnung, was er für eine Geschichte durchgemacht hat und wir können ja auch mal drüber sprechen, wo das Verständnis aufhört mit dem Blick auf den Schluss, ne? Aber da kann man natürlich auch irgendwie mal hinterfragen, was macht das mit einem Volk, das von einem anderen Volk mit solchen Methoden, wie wir sie eben im Monolog von Kira gehört haben, unterdrückt, misshandelt, gedemütigt, gefoltert, umgebracht wurde. Ich meine, kannst du dann anders als so reagieren? I don't know.
Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir diese Episode alleine besprechen. Ich hätte tatsächlich zum Beispiel gerne Nele dabei gehabt, einfach um noch eine ja, keine Ahnung, eine feministische Perspektive oder eine semitische Perspektive oder irgendwie was in diese Richtung noch mit einfließen zu lassen.
Hm. Ja, ich finde, es ist eine unendlich schwere Diskussion, ne? Aber wir befinden uns ja an einem Punkt, wo das einfach alles noch nicht lange her ist. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Wenn wir jetzt halt 50 Jahre, 100 Jahre weiter wären, dann kann man natürlich drüber philosophieren, wo die Schlusslinie zu ziehen ist, so, ne, wo Rassismus anfängt. Also klar ist das rassistisch, aber
ja, aber auch das verbietet sich ja zumindest teilweise, habe ich das Gefühl, also ich verbiete es mir, als Nicht-Semite zum Beispiel, also irgendwie zum Beispiel große Israel-Politik zu kritisieren, zum Beispiel.
Ja, aber auch das ist ein total schwieriges, vermintes Feld.
Eben.
Ne, genau, weil du, ja klar, vor allen Dingen, weil du, ne, du musst ja halt auch immer ganz klar Politik von Volk trennen und all solche Dinge, ne? Und ja, das ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja, eben, ja. Genau. Okay. Wir gehen zurück in Ciscos Büro und da bestätigt Bashir erstmal, dass eine Biosonde bewiesen hat, dass Marizas Zustand Kalanora und nicht das Portrick-Syndrom ist.
Damit wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass er lügt. Genau, dass er lügt. So, das wäre an dieser Stelle klar.
Genau. So, das Gespräch mit Cisco wird aber unterbrochen, weil Kira Cisco kontaktiert, um ihm mitzuteilen, dass Cisco eine eingehende Nachricht vom bajoranischen Staatsminister hat. Und ja, Bashir geht dann und Cisco legt Minister Kaval auf den Screen. Kaval hat Cisco kontaktiert, um ihm zu gratulieren für die Festnahme von Maritza.
Mhm.
Und Cisco sagt, ja, okay, aber erstmal hat er nichts falsch gemacht und da habe ich keinen Grund, den Mann lange festzunehmen, ne, festzuhalten. Mhm. Und der Minister reagiert spannend. Er sagt nämlich, dieser Mann wird zahlen. Und wenn er tatsächlich in Galitep war, dann erinnere ich dich daran, Deep Space Nine ist eine bajoranische Station. Commander, wenn dieser Maritza in Galitep war, wollen wir ihn und wir werden ihn haben. Ist das klar?
Hm. Tja.
Man merkt hier, die Bajoraner haben keinerlei Interesse daran, zu fragen, was Maritza im Arbeitslager überhaupt gemacht hat.
Ja.
Und das ist total spannend, weil diese Episode ja total mit uns spielt und auch mit Kira spielt, ne? Und im letzten Moment, wir wollen ja jetzt nicht total vorgreifen, aber im letzten Moment hat Kira eine andere Meinung als dieser Minister hier. Aber zu dem Zeitpunkt dieser Episode hat Kira exakt dieselbe Meinung. Es ist völlig egal, wer das war.
Ja, ja, klar. Ne? Und das ist, ne? Und da sind wir dann halt wieder vielleicht beim Auschwitz-Vergleich so. Ne? Wenn du erfährst, irgendwie hier haben wir noch irgendwie jemanden vergessen, quasi aus der Führungsriege von Auschwitz, dann ist es ja am Ende völlig egal, ob der da Briefmarken auf Postkarten geklebt hat oder, ne, also keine Ahnung, also dann sind wir halt bei Eichmann und so weiter. So, ne? Also welche Rolle spielt es am Ende, was eine Person in der Maschinerie getan hat? Also spielt es eine Rolle oder spielt es keine? So, und das ist eine mega komplexe Frage. Ja.
Genau, und das ist eine dieser großen Fragen, die diese Episode stellt und zu verschiedenen Zeiten der Episode verschieden beantwortet. Und das finde ich so stark.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich bis zuletzt, ich hatte mich nicht mehr so richtig auf die Auflösung irgendwie, die wusste ich nicht mehr genau.
Mhm.
Und es ist bis zuletzt offen. Und das ist so stark. Okay, Moment.
Moment.
Erstmal weiter. Moment.
Ja.
Genau. Kira hat sich jetzt zurückgezogen in den Replimaten. Laut Drehbuch übrigens bei einem Raktagino, der ist hier aber nicht zu sehen.
Mhm.
So, Cisco gesellt sich zu ihr, um ihr mitzuteilen, dass Odo als Sicherheitschef die Ermittlungen gegen Maritza übernehmen wird. Ich hab's gefeiert.
Mhm.
Weil ich gedacht habe, absolut richtiger Move. Ne? Das ist völlig wahnsinnig, Kira diese Ermittlungen übernehmen zu lassen.
Ja, Wobei man jetzt auch fragen muss, in auf welcher Position, ne? Also Odo war ja offensichtlich immer auch so ein bisschen das Fähnchen im Wind ist vielleicht falsch, der Fels in der Brandung, ach, keine Ahnung, mir fällt kein richtiges Bild ein, aber er hat ja verschiedenen Herren gedient, aber seine Zuneigung oder seine Sympathie für Bajor, finde ich, ist schon immer mal wieder erkennbar und auch sein Verständnis für die Zeit und das, was Bajoranerinnen und Bajoraner da an der Stelle durchgemacht haben. Und ich glaube, deswegen war er auch relativ schnell bereit, als Kira ihn gerufen hat, Maritza festzunehmen. Ne?
Das sagt er ja auch später. Ich glaube aber trotzdem, dass Odo der ist, der am ehesten hier wirklich, und da sind wir wieder bei Recht und Gerechtigkeit, der für Recht steht.
Ja, das stimmt schon.
Ne? Ja. Der setzt geltendes Recht um und das trocken und kühl und technokratisch im schlimmsten Sinne. Und wenn die Cardassianer das geltende Recht setzen, dann macht er halt cardassianisches Recht.
Hm. Ja, ja, das stimmt schon. Und dann kommt
was halt ja auch kritisiert wird im Laufe von DS9.
Ja, zu Recht.
Ja.
Und dann kommst du natürlich an den Punkt von Recht und Gerechtigkeit. Ne? Also ist es gerecht, wenn eine Person, die quasi involviert war in diese schlimmen Taten, die aber eigentlich nur eine bürokratische Aufgabe hatte, nicht zur Rechenschaft für das gezogen wird, weil es nicht Unrecht ist? So.
Mhm. Ja, aber das Fass wird ja hier gar nicht so groß aufgemacht.
Nee.
Die Frage ist aber jetzt, wer wäre der bessere Ermittler? Und da hätte ich gesagt, na klar, Odo.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Keine Frage.
So, und Sisko räumt aber ein, Minister Kaval hat Kira eigentlich die Leitung übertragen. Aber Sisko glaubt nicht, dass Kira bei der Untersuchung völlig objektiv sein kann. Ach was. So, ne? Und Kira sagt auch, ja, kann ich nicht.
Ja,
stimmt.
Ja.
Ne? Aber ich verspreche dir, als dein erster Offizier, ich behandle den Fall fair, weil ich das den Opfern von Galitep schulde. Dann denke ich so, ja, den Abfund von Galitep schuldest du aber keine Fairness, zumindest nicht in deiner Perspektive.
Ja, habe ich auch gedacht, so schwierig.
Ja. Und Sisko willigt dann aber widerstrebend ein und informiert Odo über die Änderung.
Na, auch da muss man natürlich festhalten, dass wir ja gerade erst im Beginn quasi dieser Beziehung dieser beiden sind. Ne? Also ja. Die kennen sich ja noch gar nicht so ewig lange und das sind dann vielleicht auch so kleine Vertrauensbeweise, die man sich dann vielleicht auch gegenseitig irgendwie einräumen muss, so, ne?
Genau, und das gönne ich Sisko. Mhm. Weil ich würde schon sagen, das war hier ein krasser Fehler. Hm? Also es war ein krasser Fehler von Sisko, dieses Vertrauen Kira zu schenken.
Ja, I don't know, keine Ahnung. Ich war, also, wenn wir jetzt in Staffel 7 wären und die beiden kennen sich halt schon ewig und 37 Tage, dann weiß ich nicht, ob es ein krasser Fehler gewesen wäre, weil Sisko vielleicht am Ende auf die Integrität setzt, die Kira nun mal mitbringt. An der Stelle, keine Ahnung.
Ich habe es eher darauf geschoben, dass Sisko im ersten Jahr vor Bajor ist und dementsprechend Bajor noch nicht hundertprozentig verstanden hat. Wenn er Bajor hundertprozentig verstanden hätte, dann wüsste er, dass er für diese Ermittlung hier keinen Bajoraner einsetzen kann.
Hm.
Keine Bajoranerin. War zumindest meine Perspektive.
Wobei es ja gut geht, ne? Kann man ja auf der anderen Seite auch sagen. Es funktioniert ja. Also Kira beweist ja, dass sie am Ende auf der Seite der Gerechtigkeit bleibt.
Das sehe ich anders, aber dazu später mehr.
Okay.
Dass es gut geht. Ne? Also, dass Kira am Ende den Turn macht, ist eine andere Frage. Aber warum ist die Frage so? Und dazu später mehr.
Okay.
So, wir gehen erstmal in die nächste Szene. Odo lässt gerade diesen betrunkenen Bajoraner frei, als Kira das Sicherheitsbüro betritt.
Mhm.
Und dieser Bajoraner, Kainon, fragt Odo, wann wird denn der Cardassianer hier gehängt?
Hm? Das ist schon hart, ne?
Ja, wir merken, okay, der hat so richtig Hass.
Ja. Ne?
Odo erzählt Kira dann, dass er eine Hintergrundüberprüfung durchgeführt hat und dass wenige bestätigt hat, dass sie bisher über Maritza wissen. Und dann kommen wir zum ersten größeren Verhör.
Mhm.
Kira betritt die Arrestzelle und Maritza ist gerade ein Eintopf, ne, und sagt, ja, ein bisschen Jamoxsoße wäre noch ganz gut.
Aber ist durchaus angetan von den Replikatoren.
Genau.
Ja.
Und Kira beginnt, Maritza über seine Behauptung zu verhören. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen eine passiv-aggressive Stimmung. Ne? Mhm. Maritza sagt, er hat die Ehre verpasst, in Galitep zu sein. Und dann konfrontiert sie ihn mit den Ergebnissen des Bioscans. Und er sagt, ja, ich muss meine Lügen wohl etwas undurchsichtiger machen. Und er gesteht dann, dass er im Lager als Archivar gedient hat, ohne irgendeine Verbindung zu den Gräueltaten, die da unter Guldahil stattgefunden hätten. Mhm. Aber er relativiert sie auch. So. Und er sagt, ja, das war ja auch nicht so viel. Und die Todesfälle, das waren ja vor allen Dingen Ergebnisse von Kämpfen zwischen Arbeitern und Arbeitsunfällen. Ne? Und das mit diesen den Massakern oder sowas, das waren Gerüchte, die hat Guldahil selber gestreut, weil die Logik ist, die Gerüchte allein sind genauso effektiv, als würden wir es wirklich machen. Mhm. Und dementsprechend, wir machen euch allen Angst und machen euch hilflos und dann arbeitet ihr auch gut.
Finde ich eine der spannendsten Stellen, diese Idee diesen Twist zu machen, also dieses Mindset aufzubauen, weil du dann natürlich auch irgendwie sofort erstmal Gefahr läufst, auf diese Spur mit einzusteigen und zu sagen, okay, aber was ist denn, wenn der recht hat? Wer weiß es denn? Also wer war denn dabei? So, also da hätten ja auch die Bajoranerinnen und Bajoraner drauf reinfallen können, auf diese Art von Propaganda.
Ja, vollkommen.
Ne? Und wer sagt denn, dass er nicht recht hat?
Ja, und bis heute gibt es natürlich Leugner des Holocausts. Ne?
Ja.
Man könnte das hier auch in Verbindung setzen zu einem anderen historischen Vergleich, ne? Nämlich den Umgang Japans mit seiner eigenen Geschichte während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, was 2007 Shinzo Abe gesagt hat. Mhm. Die japanischen Soldaten hatten ja so den Begriff der Trostfrauen. Mhm. Ne? Euphemistischer, widerlicher Begriff für Mädchen und Frauen, die für japanische Kriegsbordelle zwangsprostituiert wurden. Mhm. Frauen aus Korea und Taiwan. Oder auch aus Indonesien, Malaysia, Philippinen, China und so. Mhm. Und Shinzo Abe hat 2007 abgestritten, dass es diese Trostfrauen gegeben haben soll.
Ach krass, okay.
Also auch wieder eine Leugnung, eine Unfähigkeit, Gräueltaten anzuerkennen.
Mhm.
Und erst, weil es eine unglaubliche internationale Empörung gab, hat er von der Aussage Abstand genommen, auch unter dem Druck von China, die gesagt haben, das gestehst du jetzt aber ganz schnell ein. So. Hm?
Ja. Ja, aber das ist vielleicht ja auch nochmal.
Um es gerade noch zu nehmen. Ja. Ne? Vor zwei Wochen oder letzte Woche hat Deutschland den Genozid an den Herero und Nama in Namibia anerkannt. Mhm.
Ja, es ist
unfassbar lang her.
Es ist schon krass, wie lang solche Geschichten gehen können. Das stimmt, klar. Vor allen Dingen dann, wenn eigentlich die Faktenlage klar ist. Ne? Also das waren ja jetzt Geschichten offensichtlich, wo die Faktenlage klar ist. Auch Auschwitz, da ist die Faktenlage halt klar. Also Leute, die Auschwitz heutzutage leugnen, denen muss man halt Realitätsverlust attestieren, weil ne, die Fakten liegen ja nun mal auf dem Tisch.
Ja, ganz unabhängig davon, dass sie die Strafe machen, ne? Aber
ja.
Das auch nur in Deutschland leider.
Ja. Da weiß ich halt noch nicht genau, wie lange das alles schon aufgearbeitet ist. Weißt du, also wie viel da schon aufgearbeitet ist. Aber wahrscheinlich, wenn diese Lager da dann irgendwann befreit worden sind, I don't know, Geschichten wird halt auch von Siegern gemacht, ne?
Ja.
Und da kommst du, ich finde, da kommst du ein bisschen ins Schlittern an der Stelle, so, weil ich die Fakten nicht kenne. Also ich kann nur den Aussagen von beiden an dieser Stelle vertrauen und bin natürlich irgendwie gewillt, Kira zu vertrauen, weil...
Was aber ja allgemein ein Problem von Geschichtsschreibung ist.
Ja, absolut, ja. Genau, absolut. Und in dem Moment, ne, weil es ja auch so aufgebaut wird, stehe ich schon da und überlege halt, reagiert Kira überzogen? Ist das Extremismus, den ich da bei ihr sehe? Oder verharmlost jetzt hier Maritza unfassbare Gräueltaten? Also wo stehen wir da so, ne?
Ja. Es ist ja. Also gerade, ja, gerade, ich überlege, also es ist ja gerade zu diesem frühen Zeitpunkt von DS9, ne? Und
ja,
das ist vielleicht auch das, was ich am Anfang der Episode gemeint hatte, mit was die Cardassianer für eine Besatzungsmacht waren, wurde nicht hundertprozentig geklärt, meiner
ja
Meinung nach.
Ja.
So. Ja, sie waren eine Besatzungsmacht, ja, sie haben dieses eigentlich friedliche Volk irgendwie besetzt, aber was heißt das denn?
Ja.
Ne? Haben die einfach eine Militärpräsenz geschaffen und haben gesagt, okay, ab jetzt zahlt ihr die Steuern an uns?
Mhm.
Ne? Oder haben sie halt ein Arbeitslager gegründet und da vergewaltigt, gemordet und sonst was gemacht?
Ja.
Ne? Da sind ja immer noch, also vielleicht nicht im individuellen Empfinden, aber da sind Unterschiede.
Ja, auf jeden Fall.
So. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das nachher noch hundertprozentig immer wieder deutlich gemacht wird.
Mhm.
Aber zu diesem Zeitpunkt, meine ich, ist es noch nicht deutlich gemacht.
Also die Grausamkeit der Cardassianer wird, glaube ich, schon an vielen Stellen immer wieder thematisiert. Ob es bis dahin thematisiert worden ist, weiß ich auch nicht so genau.
Aber warum klappt das denn dann, dass wir ständig mit Cardassianern sympathisieren? Also es ist ja nicht
unfassbar,
nur,
oder? Es ist unfassbar.
Es ist ja nicht nur Gul Dukat, mit dem wir sympathisieren, sondern Garak vielleicht als einer der sympathischsten überhaupt. Und das ist ja auch ein Verbrecher. Das ist ja auch ein Geheimdienstagent, der Tausende auf dem Gewissen hat.
Ja, vermutlich. Also, ne? Also das, der, ja, er bleibt ja bis zum Ende grau, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da seine Finger mit im Spiel hatte, ist hoch. Und eigentlich, ne, ist das ja auch so ein bisschen diese linke Art, die man Cardassianern, die da irgendwie in Verantwortung waren, auch unterstellen möchte. So, ne?
Ja.
Und trotzdem sympathisieren wir mit ihm. Ich finde es auch mega spannend.
Okay, gehen wir nochmal in diese Episode hier zurück. Nachdem Maritza seine relativ harmlose Identität und die Wahrheit seiner Anwesenheit auf Galitep dann enthüllt hat, fordert er Kira auf, jetzt lass mich frei.
Mhm.
Und beschuldigt sie dann auch, spannenderweise mehr an Rache als an Gerechtigkeit interessiert zu haben.
Hm.
Und hier wird es dann endgültig nochmal ausgesprochen, es ist ein Spiel aus zwei Hälften, es ist ein Duett.
Mhm.
Es geht um die kollektive Schuld von Cardassia, aber es geht auch um die Frage, um das bajoranische Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ne? Und wir haben ja auch wieder so starke Sätze wie, so viel also zu unserer Suche nach der Wahrheit.
Ne? Ja.
Jetzt tauschen wir also Beleidigungen aus. Und später sagt er irgendwie, sie lügen jetzt, Major. Es ist nicht die Wahrheit, die sie interessiert. Alles, was sie wollen, ist Rache.
Ja, auch das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage. Was ist am Ende eigentlich Gerechtigkeit bei sowas? Ne? Also wie stellt man wieder Gerechtigkeit her, wenn sowas passiert ist? Also was muss passieren quasi, um ein Gleichgewicht zu schaffen? Kann das überhaupt, also kann es irgendwas geben, was solche Geschehnisse wieder in irgendeiner Art von Gleichgewicht setzt?
Ja, gibt es ein Gleichgewicht für Mord in irgendeiner Perspektive?
Ja.
Dann haben Kulturen zum Beispiel das Prinzip der Blutrache erfunden. Ne? Also wenn jemand aus einer Familie umgebracht wird, dann wird halt jemand aus der Familie des Mörders auch umgebracht.
Romeo und Julia.
Ja, stimmt, genau, zum Beispiel. Ne? Ist, glaube ich, rund ums Mittelmeer einfach auch verbreitet gewesen zu bestimmten Zeiten.
Ja.
Ne? Also das Prinzip der Blutrache. Ja, also Gerechtigkeit für Mord.
I don't know.
Ja,
also, ne, das wäre ja dann Mord für Mord. Also, das ist ja eine Auge um Auge und so weiter. Und was machst du bei einem Massenmord, so wie das da ja offensichtlich passiert ist, ne? Bringst du dann. Ja,
wobei Auge um Auge schon der Versuch tatsächlich der Bibel ist, die persönliche Vergeltung abzuschaffen und es zumindest zu instrumentalisieren.
Hm.
Also, ne, es ist zu mir fehlt jetzt gerade das Wort.
Objektivieren?
So, institutionalisieren.
Achso, ja. Mhm.
So.
Hm. Ja, aber ne, das sind ja auch so Fragen, die die Gesellschaften wie auch ne, unsere zum Beispiel wir lange beschäftigen, also uns Deutsche ja auch lange beschäftigen, sondern auch die Frage nach Schuld. Ne? Also wer wer ist jetzt eigentlich noch schuld für das, was im Nationalsozialismus passiert ist? Also sind wir noch schuld oder haben wir unsere Schuld verbüßt, weil wir Generationen sind, ja, die nichts mehr miteinander, mit dem ganzen Bums zu tun haben? Oder haben wir was damit zu tun, weil wir einfach in diesem Land geboren wurden und damit eine Verantwortung für das tragen, was in der Vergangenheit passiert ist? Und wie kann man das wieder gut machen? Ausgleichszahlungen oder keine, ja, so, ne?
Das ist total spannend. Ja. Frag mal, also selbst wenn ich meine ältesten Schüler frage und, ja, die geschichtsinteressiertesten Schüler, glaubst du mir, sagt einer, kann einer sagen, wie die Nürnberger Prozesse ausgegangen sind? Und wie wir damals versucht haben, Gerechtigkeit für diese Massenmorde herzustellen? Das, ja, ist total schwierig. Denn da waren ja Todesstrafen am Start.
Ja, auf jeden Fall. Und das waren, und
das,
ja, ja,
das ist heute völlig unvorstellbar eigentlich.
Und das waren ja zum Teil auch so Schiedsgerichtszustände irgendwie, ne?
Das, ja, weiß ich nicht. Also das möchte ich jetzt so nicht beurteilen. Aber
ja, die Nürnberger Prozesse selber vielleicht auch eher nicht, ja. Ja. Ja, klar. Und das, ja. Aber was, ne, aber wie gehst du damit um? Ne? Das ist ja die Frage. Wie gehst du damit um? Mit einem Volk, was irgendwie kollektiv Schuld auf sich geladen hat, wo du aber eigentlich nicht alle, also du kannst ja nicht alle bestrafen, so, ne? Und du hast dann auch eine riesen Masse von Mitläuferinnen und Mitläufer wahrscheinlich am Ende. Du hast Menschen, die im besten Fall bereuen. Du hast Menschen, die vielleicht nichts von dem waren, sondern die wahrscheinlich eine Strafe verdient hätten. So, also wie gehst du denn mit so einer Masse an Biografien um?
Ne, das können ja nicht alle, die Schuld auf sich geladen haben, im Verfassungsschutz arbeiten. Entschuldigung.
Keine politischen Kommentare heute hier in dieser Folge.
Entschuldigung.
Also realpolitischen. Also aktuell politischen, also du weißt schon. Nein, aber es ist keine, da haben sich bestimmt schlaue Menschen irgendwann mal Gedanken drüber gemacht, ne? Aber ich find's tatsächlich unendlich schwierig, solche Dinge irgendwie zu beurteilen, aufzuwiegen, wie auch immer. Also ich weiß noch nicht, ob's, also, ich bin ja Gott sei Dank nie in einer Situation gewesen, dass ich sowas fühlen musste und werde es hoffentlich auch nie sein, aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eine Art von Genugtuung am Ende bringt, wenn dann halt irgendwie 150 wichtige Cardassianer umgebracht werden als Vergeltung. So, also bringt ja mir das dann irgendwas wirklich? Also bringt das irgendwie was wie Frieden oder keine Ahnung.
Da gibt es bestimmt Untersuchungen und Befragungen zu irgendwie. Weil es ja durchaus auch noch viele Länder, auch leider Länder im westlichen Horizont, sagt man das so, weiß ich nicht, gibt, die Todesstrafe haben.
Ja.
Ja, nun, also gut, wir gehen zurück in diese Episode, würde ich sagen.
Ja, bitte.
Guldo Kahrt hat nämlich jetzt von Maritzas Inhaftierung erfahren. Mhm. Er ruft Cisco an und fordert natürlich Maritzas Freilassung.
Klar.
Und stellt fest, die Inhaftierung verletzt ein Versprechen der Föderation, eine freie und sichere Passage durch die Station und die Gerichtsbarkeit zu ermöglichen. Mhm. Cisco spielt auf Zeit. Und er sagt Dukat, ja, ich hätte nichts lieber, als Maritza freizulassen, aber ein paar Sachen sind hier seltsam. Mhm. Und die müssen wir erstmal klären. Hm? Und Dukat sagt, ich weiß, wie die Bajoraner gerade über Cardassianer denken. Und wenn dieser bajoranische Gewaltdurst irgendwie hier zu tragen kommt, dann wird das Spannungen zwischen der Föderation und den Cardassianern geben.
Hm? Hat er ja nicht Unrecht.
Ja. Und er sagt auch, die Cardassianer werden Cisco zur Verantwortung ziehen, wenn die bajoranischen Hassmacher, Zitat, Maritza in die Finger bekommen.
Ja, da sitzt er wieder da. Also in Ciscos Haut möchte ich in der Folge auf jeden Fall nicht stecken.
Zwei Punkte dazu. Hm. Ich finde, Duet kommt hier wieder auf die Idee zurück, dass Cardassia auch seine Verbrechen nicht richtig gesühnt hat, mhm, ne, oder aufgearbeitet. Mhm. Ne? Weil Dukat sagt wörtlich, diese bajoranische Besessenheit von angeblichen cardassianischen Unannehmlichkeiten während der Besatzung ist wirklich geschmacklos.
Ja, angebliche Unannehmlichkeiten ist natürlich
genau.
In Bezug auf das, was wir halt vorher gehört haben, ein Witz, so, ne?
Ja, und Cisco sagt so zumindest leicht zu viel Sand. Ja, ich nehme an, wenn sie bei Orana sind, war auch die Besatzung relativ geschmacklos. Und Dukat sagt, ich möchte Sie daran erinnern, dass keiner von uns bei Orana ist. Hm. Und ich würde es hassen, wenn ihre Bitterkeit einen Konflikt zwischen Cardassia und der Föderation verursacht. Das heißt, Dukat zieht sich darauf zurück, auf diese Frage, ja, Geschichte ist, wird von Gewinnern geschrieben und offensichtlich haben wir jetzt gerade verloren und deswegen wird, sind wir die Bösewichte in dieser Geschichte. Aber vielleicht sind wir es ja gar nicht. Ich finde es total schade, dass später nicht mehr thematisiert wird, welche Folgen die Ermordung Maritzas für die Beziehung zwischen der Föderation und Cardassia gehabt haben.
Ja.
Ja, das wäre echt ein schöner Continuity-Punkt für spätere Folgen gewesen. Vor allen Dingen, weil die Beziehung sich ja sowieso abkühlt. Dann hätte man auch wirklich da das als Grund nehmen können.
Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Also ja, das hätte man schon nochmal mit einbauen können, auf jeden Fall.
Spannend. Mhm. Also jede einzelne Szene könnten wir wahrscheinlich noch 20 Minuten drüber reden. Aber das machen wir jetzt mal nicht, sondern gehen noch ein Stück weiter.
Ja.
Unterdessen ist nämlich Kira auf der Promenade, schaut aus dem Fenster und grübelt. Und vertraut dann Dex an, dass sie, auch wenn Maritza nur ein Buchhalter ist, ihn trotzdem bestraft sehen möchte.
Mhm.
Und dass sie in gewisser Weise möchte, dass er mehr ist als er nur ein Buchhalter. Nämlich was Schlimmeres.
Mhm.
Und sie sagt ganz klar, sowas, was es mich betrifft, ist Maritza schuldig, weil er auf Galitep war.
Mhm.
Und ein Prozess und eine Bestrafung würde den Bajoranern eine gewisse Zufriedenheit oder auf jeden Fall einen Abschluss von dem Trauma Galitep bringen.
Mhm.
Und auch hier wieder, also diese Bereitschaft, einen Kriegsverbrecher um jeden Preis zu erfolgen, erinnert so ein bisschen an die Verfolgung von Nazis durch den Mossad in den 60er und 70ern. Ne? Also Kira ist von ihrem Bedürfnis nach Gerechtigkeit absolut geblendet und wahrscheinlich verständlicherweise geblendet.
Mhm.
Und die provisorische bajoranische Besatzung, Regierung, also wie zum Beispiel dieser Staatsminister, den wir eben gesehen haben, die verfolgen aktiv jeden, den sie mit den Gräueltaten in Verbindung bringen.
Ja.
Ob das im Endeffekt dann Gerechtigkeit ist, oder sich nur wie Gerechtigkeit anfühlt, das ist dann eben die Frage, die man irgendwie versuchen muss zu beantworten und zwar aus einer möglichst objektiven Position. Aber wer hat die denn?
Ja, ja, total schwierig. Also wer hat, genau, also wer, da müsste ja irgendwie jemand völlig gefühlslos, also vielleicht ein Vulkanier.
Ja, aber ein Vulkanier, der dann trotzdem irgendwie beide Völker verstehen muss.
Ja, das stimmt. Also Cisco hatte ja auch nicht an der Stelle.
Nee, null.
Ja.
Überhaupt nicht. Cisco hat gar keine Ahnung eigentlich. Der versucht sich auf das Gerechtigkeitsverständnis der Föderation zurückzuziehen. Das ist ja auch das Einzige, was er hat. Und das macht er auch gut, aber er hat keine Ahnung, sowohl weder von den Cardassianern noch von den Bajoranern.
An der Stelle hat er, ja genau, an der Stelle glaube ich wirklich noch keine Ahnung, aber wenn wir jetzt mal ein paar Staffeln vorspulen, würde ich am Ende sagen, wäre er auch auf jeden Fall auf einer Seite unterwegs, glaube ich. Also ich glaube
schon, Bajoranischen.
Ja, ich glaube schon, dass er, auch wenn er seine Probleme mit Bajoranerinnen und Bajoranern haben mag, dass er da eher die Sympathien findet.
Er will doch nachher sogar nach Bajor ziehen.
Ja?
Ja, ich meine, der
hat ein Haus?
Ja, der überlegt sich da sogar so ein Grundstück zu kaufen. Oder zu bauen.
Stimmt, ich erinnere mich da dunkel an irgendwas. Ja. Hm.
So, Dex versucht jetzt mal so eine etwas objektivere Einordnung.
Ja.
Und sagt, Kira, ich glaube, du versuchst zu sehr zu glauben, was du sagst. Und ich glaube aber auch, sagt Dex, dass du bereits weißt, dass es keinen Zweck hat, Maritza ohne Grund zu bestrafen.
Mhm.
Weil du auch weißt, dass einfache Rache nicht ausreicht. Mic drop, Dex geht und Kira bleibt weiter mit ihren Gedanken alleine.
Ja, aber ich finde, es war irgendwie ein ganz, ganz cooler Moment irgendwie, ne, weil er uns schon mal eine kleine Vorschau auf das gegeben hat, was ihnen ja quasi jetzt passieren wird in den nächsten Minuten dieser Folge. Ne?
Ja, genau. So. Cisco holt jetzt Informationen ein. Ne? Bajoranisches Zentralarchiv konsultiert er und die bestätigen, ja, Maritzas Behauptungen sind richtig. Mhm. Also es gab einen Aktenbeamten auf Galitep namens Emil Maritza, also Buchhalter irgendwie, der unterrichtet jetzt auch auf einer kardassianischen Militärakademie auf Korra 2. Mhm. Mhm. Und wir haben sogar ein Foto gefunden. Es gibt nur ein einziges Foto, denn alle anderen Fotos sind vernichtet worden. Mhm. Ist auch interessant. Ne? Mhm. Also warum sind denn alle anderen Fotos eigentlich vernichtet worden?
Und von wem?
Ja. Wir sehen ein sehr verschwommenes Bild. Und im Hintergrund auf der rechten Seite soll Maritza stehen. Und dann passiert was, was immer in Filmen passiert, was aber eigentlich keinerlei Sinn ergibt. Dex führt eine Bildverbesserungsroutine durch. Beziehungsweise ich habe mich irgendwann gefragt, kann KI das vielleicht irgendwann?
Das hat doch O'Brien vorher installiert. Und O'Brien kann alles.
Meinst du, KI kann das irgendwann? Bildverbesserungsroutinen?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da, also da ist ja auch heute schon ein paar, sind da schon ein paar Sachen möglich. Und ich glaube schon, wenn du eine ordentliche Berechnungsgrundlage hast, dann wird wahrscheinlich KI auch heute schon mit gewissen Gesichtsmerkmalen arbeiten können, um das vielleicht detaillierter zu machen. Ich weiß es nicht.
Das heißt, sie arbeiten da mit Normalisierung oder sowas.
Die Frage ist halt, ob irgendwann die Datengrundlage reicht. Also wenn du ein verschwommenes Foto hast, wenn die Daten halt scheiße sind, dann hast du auch nichts zum Hochberechnen. So, ne? Also wenn also du kannst ja nichts aus nix was machen. So, ne? Also nix bleibt nix, auch multipliziert mit.
Ja. Hier ist es anders.
Ja.
Die Bildverbesserungsroutine reicht, um ganz klar zu sehen, Eamon Maritza ist das nicht,
nee.
Der da der im Knast sitzt. Nee,
ist so. Ein junger Dude, der da rumhängt.
Genau. Und als Cisco sagt dann, ja, aber da waren ja noch zwei andere Cardassianer, dann versuchen wir das doch mal kurz. Ne? Und tatsächlich, erster Versuch, sofort ein Treffer.
Ups.
Turns out, der Mann, den sie da in der Zelle sitzen haben, ist laut diesem Bild tatsächlich Gul'dan Hiel.
Hm.
The Butcher of Galitep.
Also der Chef.
Der Chef. Der Lagerleiter.
Mhm.
So. Kira läuft sofort in die Brig und konfrontiert da Hiel mit dem Wissen.
Mhm.
Und der akzeptiert sein Schicksal. Und sagt, ja gut, die Bajoraner können mich nur einmal hinrichten. Und dann fängt er an, Kira zu verspotten, wegen seiner Leistung. Da sagt er das auch, ne? Hier, ja, Kriegsverbrechertribunal kann es gar nicht geben, hat ja keinen Krieg gegeben.
Mhm.
Bajoran haben sich so schnell ergeben, da konnte kaum gucken. Und er habe alles getan, um bajoranischen Abschaum auszurotten, weil es notwendig sei. Und er lehnt jede Schuld seiner Soldaten ab, diese Gräueltaten begangen zu haben, und verspottet die Bemühungen des bajoranischen Widerstands, verspottet die Shakar-Widerstandszelle als besonderes Ärgernis quasi. Mhm. Ne? Übrigens die erste Erwähnung der Shakar-Widerstandszelle überhaupt in DS9.
Ah,
ja. Kira fordert ihn dann kalt auf, seine Enthüllung in seine Aussage vor dem Tribunal aufzunehmen, wohl wissend, dass sie ihn dann zum Tode verurteilen würden.
Mhm. Finde ich ganz spannend hier, wie er das spielt. Ne? Also das ist so, also es ist dann wirklich ein so ein bisschen, vorher war er ja so ein bisschen suffisanter, eher zurückhaltender, so ein bisschen darauf bedacht, Kira mit seinen eigenen Waffen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und so, also eher so eher intellektuell und so, ne? Und hier, ne, also hier reißt er sich dann quasi verbal die Maske vom Gesicht und der Wolf kommt unter dem Schafspelz zum Vorschein. Ich finde sehr gut gespielt.
Ja, mit einem riesigen Monolog, ne, der dann endet mit: Lassen Sie sie, sehen Sie nicht, es ändert sich, es ändert nichts. Mhm. Töten Sie mich, foltern Sie mich, es spielt keine Rolle, Sie haben bereits verloren. Sie können nie wieder rückgängig machen, was ich erreicht habe. Die Toten sind tot und bleiben tot.
Hm.
Aber Stephen Beer hat die Episode als erstes Beispiel für den sogenannten langen kardassianischen Monolog angeführt. Hat dann gesagt, Kardassianer lieben es zu sprechen, Garak liebt es zu sprechen, Enebrand Tyne liebt es zu sprechen, Dukat liebt es zu sprechen, sehr langsam und schließlich Maritza liebt es auch zu sprechen.
Ja,
das stimmt. Ne? Es gibt da noch so ein paar richtig tolle kardassianische Monologe.
Ja, gerade von DS9. Ne? Das, da hat man doch auch immer mal wieder Dinge im Ohr, die.
Ja, oder ein Garak. Hm?
Ja, auch das, ja.
Ja. Ja, Kira ist getroffen. Ne? Die ist bis ins Mark erschüttert, geht zu Odo und der schlägt ihr vor, sich erstmal hinzulegen. Hm?
Gibt ja noch einen
Schnaps. Sie weigert sich.
Ja.
Ja. Genau, sie kriegt irgendwie so ein Ale von dem. Ne?
Ja. Irgendwas von aus Quarkshut im Keller oder so.
Ja. Maraltian Sieve Ale.
Whatever.
Aus Quarks Giftschrank, genau. Ja, Kira weigert sich, sich hinzulegen. Sie sagt, das wäre genau das, was da Guldahil will. Ne? Mhm. Bajorana quasi, die sich in der Ecke verstecken. Und sie erzählt Odo dann, ja, der hat, was der auch über die Chakar-Zelle gesagt hat. Und Odo sagt, Moment mal, aber du kannst ihm doch nicht solche persönlichen Informationen preisgeben. Was machst du denn da? Mhm. Und Kira sagt, ja, habe ich gar nicht. Und Odo denkt dann,
Moment mal.
Mhm. Also, so wichtig Guldahil in Cardassia vielleicht auch war und in Galitep, der hätte nicht unbedingt gewusst, dass Kira ein Mitglied der Chakar-Zelle war.
Ja.
So. Also vielleicht hätte er Chakar gekannt, aber doch nicht gewusst, dass Kira da ein Mitglied war. Wäre er für die Niederschlagung des Widerstands verantwortlich gewesen, hätte er es wahrscheinlich gewusst. Aber er war für ein Arbeitslager verantwortlich. Warum sollte er die Informationen erhalten haben?
Ja.
So. Als Maritza sich also in seinem Super-Dialog oder Super-Monolog, muss ich mal sagen, verspricht, ist es Odo, der es checkt.
Mhm.
Und hier muss ich dir von eben widersprechen. Es ist nicht Kira, die es checkt und die daraufhin alles verändert.
Nee, das stimmt.
Sie ist so verblendet, die hat das nicht hingekriegt.
Ja,
in all ihrer Wut, in ihrem Hass kann sie nicht analysieren, was da passiert. Der es kann, ist der unparteiische Wechselbalg.
Mhm.
Der knackt den gesamten Fall mit einer einzigen Dialogzeile.
Ja, du hast recht. Ja.
Und das zeigt auch nochmal, Maritza hat die ganze Zeit recht, Kira ist viel zu nah.
Mhm.
Die kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ich finde, das ist einer der schönsten Teile von dieser Episode, dass diese Episode uns, also die ist bereit, uns zu zeigen, dass Kira so von Hass verblendet ist, dass sie nicht mehr klar denken kann.
Mhm. Ja, und dass sie am Ende halt auch genau das einfach eigentlich hören wollte, was er ihr erzählt. Also ne, mit dem Monolog hat er ihr ja das geboten, was sie wollte. So.
Ja.
Und alles andere war egal.
Eben. Und man muss ja dazu sagen, wir haben Mitleid mit ihr. Wir verstehen es auch, was sie da hat.
Ja.
Also wir sympathisieren ja weiter mit Kira. Aber die Episode traut sich trotzdem zu sagen, die ist fucking kompromittiert.
Ja.
Die kann nicht mehr klar urteilen, die ist grundlegend fehlerhaft. Die hat keinen klaren Blick auf die Sachen.
Und das bei einer Hauptfigur in einer neuen Star Trek Serie in der ersten Staffel, ne? Also das ist, das sollte man bei TNG jemand hätte versuchen sollen, so.
Ja, auch da keine falschen Urteile, denn wenn ich da an Pen Pals denke, die glaube ich auch in der ersten Staffel war, da sind auch schwierige Urteile von Hauptfiguren drin. Weil ich meine, das hier, das greift ja sogar noch weiter. Ne? Wenn Kira nämlich schief gelegen hat, dann hat Sisko auch schief gelegen, sie da noch in die Ermittlungen mit einzubinden.
Ja, stimmt schon.
Mhm. Es ist ein Folgefehler im Endeffekt. Und damit machen hier ganz viele Haupthandlungsträger ganz, ganz viel falsch.
Ja.
Und das ist mutig.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Nach diesem Moment der Erleuchtung geht Kira dann zurück, um Dahil erneut zu befragen, während Odo den Computer anweist, alle Anfragen außerhalb der Station nach Informationen über Kira innerhalb der letzten 8 Monate zu überprüfen. So, zurück in der Brig. Kira verlangt zu wissen, woher Dahil von ihrer Mitgliedschaft in Chakar wusste. Und Dahil sagt, ja, ich habe dir doch erzählt, hier Maritza und sein super Ablagesystem und das war so effizient und deswegen alle Namen aus den Aktionsberichten, daran kann ich mich erinnern. Und als wir dann auf der Station angekommen sind, also ich hätte mich wahrscheinlich nicht dran erinnert, wenn man mich irgendwie gefragt hätte, aber dann stand plötzlich Kira Nerys vor mir und dann wusste ich, ja, Kira, das ist Shakar, Widerstandszelle. Ne?
Das ist eigentlich der erste Moment des Untergangs, finde ich.
Ja, genau. Aber er sagt dann, ja, beantworte dir doch selber mal ein paar Fragen, wenn du keine Angst davor hast. Ne? Mhm. Also er versucht sie schon noch in die Ecke zu drängen irgendwie.
Ja, keine Frage. Also ne, er ist, glaube ich, auch sehr noch davon überzeugt, dass er
funktioniert.
Genau, ja. Dass er auf der Gewinnerseite ist. Aber das ist eigentlich, ist das genau das die Lüge zu viel gewesen.
Ja, genau. Also er hat sich einfach versprochen und Odo hat's gecheckt.
Ja.
Inzwischen hat sich vor dem Sicherheitsbüro von Odo eine Gruppe Bajoraner versammelt. Die tragen so Staubhüllen um ihr Gesicht, ne, die verhindern, dass man in Minen erstickt. Und sie werden vorgestellt als Überlebende der Brutalität von Galitep und Guldahil und halten wohl so eine Art Mahnwache da vom Büro.
Also es wird politisch. Politisch.
Politisch.
Ja.
Quark steht dahinter und hält Odo, der vorbeigeht, kurz auf. Und das ist auch total spannend. Quark sagt Galitep, Quark macht quasi klar, dass Galitep eine Horrorgeschichte ist, die eine Narbe in der bajoranischen Psyche hinterlassen hat. Mhm. Odo, der versucht, die ganze Zeit objektiv zu sein, bezeichnet Maritza als eine Kreatur.
Mhm.
Und Quark ist kurzzeitig tatsächlich bewegt und sagt, Galitep, stellen Sie sich vor, Sie leben in diesem Höllenloch, der Schmerz, die Trauer. Natürlich dreht das dann in Richtung, ja, meinen Sie, die haben Bock zu spielen.
Ja.
Aber trotzdem, auch er gibt ein Bekenntnis für die Grausamkeit von Galitep an.
Ja, also mir fehlt ein Verb. Naja, ne, er ist auf jeden Fall erkennbar mitfühlend, was dieses Schicksal angeht, ja.
Und hier ein Wechselbalg der Gefühle, ne? Wir haben eben gesagt, Kira ist total fehlerhaft, Kira ist kompromittiert und das färbt auch auf Sisko ab. Und jetzt wird uns hier gezeigt, Odo und Quark, Außenseiter, die eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, die auch bei den Cardassianern noch auf der Station gearbeitet haben, die sind vom Gedanken an die Gräueltaten ein bisschen ins Mark erschüttert.
Ja.
Beide.
Ja.
So. Welche Chancen hat dann eine Kira überhaupt objektiv zu bleiben? Hatte sie überhaupt irgendwann mal eine Möglichkeit, objektiv zu bleiben?
Nein, eigentlich nicht.
So. Wechselbad der Gefühle.
Mhm.
Während Kira in der letzten Szene eigentlich noch so ein Stück weit als schwach und kompromittiert und nicht mehr objektiv gebrandmarkt wurde, wird hier quasi uns gezeigt, ja, aber eine richtige Wahl hatte sie auch nicht.
Hm. So. Ja, total. Also ne, das ist ja das, was die Episode schafft, so irgendwie. Sie zerstört auf der einen Seite irgendwie die objektive Handlungsfähigkeit dieser Protagonistin, aber ohne, dass wir verstehen, warum sie das tut. Also ohne, dass, fehlt da irgendwas? Ohne, dass wir dabei aus den Augen verlieren, warum sie das tut. So, ne? Und auch ohne, dass wir aufhören mitzufühlen. So, ne? Wir verlassen sie ja nicht an keiner Stelle irgendwie.
Ja, und wenn man sich wirklich reingedacht hat, dann, dann spielen unsere Gefühle uns ständig einen Streich. Mhm. Ne?
Also wir hinterfragen sie auf jeden Fall.
Mit wem darf ich denn jetzt noch mitfühlen eigentlich?
Ja. Absolut. Das war ja dann am Ende so die spannende Stelle, als Maritza nochmal kurz das Ding umdreht und irgendwie sagt so, und was ist, wenn das alles nur Gerüchte gewesen sind und wir das alles nur instrumentalisiert haben, so. Also, wem traust du? Welchem Gefühl traust du?
Odo geht jetzt zur Krankenstation, um sich mit Bashir zu beraten und sagt dann auch, ja, 3 Monate vorher gab es eine Anfrage von Emil Maritza nach Informationen über Kira von Korra 2. Und Odo sagt dann zu Bashir, ja, guck dir bitte mal Maritzas Krankenakte an. Und dann informiert Dex Odo plötzlich von der Ops, ja, Guldo Kart hat sich gemeldet, der möchte gerne mit dir reden. So. Mhm. Und Dukat bestreitet dann erstmal, sagt Odo, du kriegst keinen Zugriff auf die Dateien. Ne? Und ich kann dir eine Sache sagen, Guldahil, der ist tot. Der wurde in Cadassia unter einem der größten Denkmäler begraben, voller Ehre. Und ich selber habe an seiner Beerdigung teilgenommen.
Was ja auch was über ihn aussagt.
Ja, ja, absolut. Also wir müssen immer mal dran denken, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was Kira da über Guldahil und über Galitab erzählt hat, dann sagt diese Aussage so viel über die kardassianische Gesellschaft und über das Aufarbeiten dieser Besetzungszeit aus,
ja.
Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter.
Ja. Hm?
So.
Absolut.
Odo kontert und Odo sagt dann, ja, aber der Mann, den wir haben, der behauptet, Dahil zu sein. Und Dukat ist schockiert und wütend. Ne? Mhm. Und er sagt, ja, das ist doch eine Verschwörung, da bist du doch dann schuld. Ne? Und ihr wollt doch nur die Kardassianer diskreditieren. Und Odo schlägt vor, ja, dann gib mir doch mal Zugriff auf die Akten. Dann können wir da auch mal gucken, wer denn hier wirklich recht hat. Ne? Und sagt du gerade, na gut, dann eingeschränkter Zugriff, den hast du.
Hm. Odo gewinnt.
Odo gewinnt, vorübergehend zumindest. Mhm. Nächste Befragungssituation zwischen Kira und Dahil. Oder der Typ, der sagt, er wäre Dahil.
Ja. Hm?
Dahil fragt, wie viele Cardassianer hast du getötet? Kira sagt, ja, habe ich nicht mitgezählt. Ne? Und Dahil sagt, doch, hast du. Und du weißt, dass du auch cardassianische Zivilisten ins Visier genommen hast.
Mhm.
Und du weißt, eine der effektivsten terroristischen Waffen ist willkürliche Gewalt.
Ja, und da sind wir halt an dem Punkt, ne?
Ja. Und da muss sie dann auch zugeben, wir hatten keine Wahl, Bajor kämpfte um sein Überleben. Und der Cardassianer sagt, ja, wir auch. Wir hatten ein Imperium zu verwalten, wir mussten das schützen, wir benötigten dringend bajoranische Ressourcen. Hm? Hm. Was ihr Völkermord nennt, das nenne ich Tagesarbeit. Und wenn du rückgratloser Abschaum leiden musstest, umso besser. Das ist 1:1 eine Argumentation, die Nazi-Aufseher bei den Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg hätten vorbringen können. Ne? Also Rationalisierung von Gräueltaten. Ich habe meine Heimat geliebt, das hat mein Handeln gerechtfertigt, das hat mir meine Kraft gegeben.
Ja.
Alles, was zählt, war Cardassia.
Ja, absolut.
Es ist, wir sind hier so mitten in der Aufarbeitung von Imperialismus, von Faschismus und so weiter. Ne? Wahrscheinlich sollte diese Folge in jedem Geschichtsseminar gezeigt werden.
Ja.
An dem Punkt kommt Odo und bittet Kira draußen zu sprechen. Er sagt ihr, der Mann in der Zelle ist aufgrund der Nachforschung, die Bashir und ich gemacht haben, der wollte offensichtlich geschnappt werden.
Mhm.
So. Und dann ziehen sie sich nochmal kurz zu Cisco zurück. Gucken die sich die vorliegenden Beweise an. Odo zeigt Cisco eine Sterbeurkunde für Dahil, die ist in den Akten drin.
Mhm.
Der ist an einer massiven kolebreischen Blutung gestorben, also alles völlig klar. Ne?
Mhm.
Kira sagt, nee, Fälschung, cardassianische List, um die Stationsbehörden dazu zu bringen, ihn freizulassen. Also völlig verblendet.
Ja.
Völlig. Ne? Nicht mehr ansprechbar im Endeffekt für Argumente.
Ja.
So, Odo macht weiter. Dahil am Tag des Unfalls in Galitab, an dem alle Kalanora-Fälle aufgetreten sind, durch diesen Unfall erst, war Guldahil auf Cardassia und hat den Proficient Service Medaillen bekommen. Also irgendeine Auszeichnung.
Ja.
Das heißt, der hat niemals Kalanora gehabt.
Hm.
Weiterer Beweis, der Gefangene hat vor 2 Wochen seinen Posten in der Militärakademie niedergelegt und seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, sogar für seine Haushälterin gesorgt, die Passage auf einem Schiff gebucht, das 100%ig in Deep Space Nine hält und dementsprechend sich in die bajoranische Gerichtsbarkeit zurückgezogen. Für den cardassianischen Kriegsverbrecher ein seltsamer Move, sagt Odo.
Indeed.
Kira will nichts davon hören, sagt allerdings, gut, die Frage, die hier gestellt wird, kann der Gefangene auf Bajor dann vor Gericht beantworten.
Ne? Mhm.
Es ist gesagt, ja, wenn der vor Gericht kommt, diese Entscheidung steht noch aus.
Mhm.
Und Kira sagt, okay, dann geh doch nochmal mit ihm reden, Sisko.
Mhm.
Dann kommt Bashir noch dazu mit einem letzten Beweis. Ne? Abgesehen von seiner Behandlung von Kalanora stimmt die Krankengeschichte des Gefangenen bis auf eine Ausnahme mit seinem relativ fortgeschrittenen Alter überein. 5 Jahre zuvor hat er nämlich angefangen, große Dosen eines eines Mittels zu nehmen.
Dermatologischen?
Nee.
Whatever. Es geht um Haut.
Ein dermalregeneratives Mittel, das verwendet wird, um die Widerstandsfähigkeit der Haut nach groß angelegten kosmetischen Operationen zu erhalten.
Mhm.
Und jetzt kann Kira nicht mehr leugnen. Offensichtlich ist der Mann nicht Dahil, sondern jemand, der sich chirurgisch verändert hat, um ihm zu ähneln. Es brauchte also tatsächlich 5 Beweise.
Mhm.
Beziehungsweise natürlich sind das alles Indizien, aber ja. Es sind 5 im Endeffekt Beweise für dafür, dass er nicht Dahil ist, bis Kira dann überhaupt in Erwägung gezogen hat.
Hm. Und dann dauert es ja im Prinzip. Also aufwachen tut sie eigentlich erst später, ne?
Ja. Sie geht jetzt erstmal in die Brig, um den Gefangenen zu konfrontieren, fragt den Gefangenen, wie sind sie denn das Kalanora-Syndrom gekommen? Weil zu der Zeit waren sie doch eigentlich auf Cardassia. Und der sagt, nee, ungenau, Quatsch. Also ich war da, ne? Das weiß ich doch. Ich bin doch Dahil, ich weiß das doch. Ne?
Das ist der einzige Punkt, den ich so ein bisschen, den ich ihm so ein bisschen vorwerfe oder der Folge vorwerfe, dass er eigentlich das gewusst haben muss. Ne? Also wahrscheinlich hat er es auch gewusst, ne? Dass Ghul Dahil eigentlich nicht Kalanora haben kann. Es ist so die Frage halt, wie geht man damit um, wenn man selber Kalanora hat, so, ne? Aber da hätte man sich vielleicht noch irgendeine bessere Geschichte zu oder sich halt einen anderen Ghul aussuchen müssen oder ich weiß es nicht.
Wobei er wahrscheinlich gedacht hat, die Cardassianer geben eh diese Dokumente nicht frei.
Das könnte natürlich sein und dass vielleicht niemand jemals zu tief gräbt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn der direkt in die bajoranische Verantwortung übergeben worden wäre oder wenn nur Kira hier das Sagen gehabt hätte, dann hätte das niemand jemals hinterfragt.
Genau, und wenn Odo nicht diesen einen Satz gehört hätte.
Ja,
ja, der wird zunehmend hektisch, ne? Je mehr Kira fragt, ne, fragt dann auch, ja, was ist denn mit dem Hautregenerationsmittel? Ne, und dann verlangt er irgendwann von Kira zu gehen, schreit nach der Sicherheit, ne, um sie herauszueskortieren. Und er beginnt dann detailliert zu beschreiben, wie er seinen Wachen befohlen hat, die Arbeiter auf Galitep zu töten.
Mhm.
Zitat, während die nutzlosen Büroangestellten damit beschäftigt waren, ihre kostbaren Akten zu packen.
Mhm.
Und dann fragt Kira, sie sieht, dass er in die Ecke gedrängt ist und sie bekommt natürlich Oberwasser und sagt, warum hast du Maritzas Namen angenommen, wenn du doch das von ihm hielst?
Mhm.
Also wenn du ihn doch für einen nutzlosen Büroangestellten hielst. Und der Gefangene ignoriert dann weiterhin Kiras Fragen, schimpft, schwärmt über Bajor und die Bajoraner. Kira ändert sich dann in ihrem Verhalten. Jetzt hat sie es endgültig gecheckt und sie sagt es ihm. Du bist Maritza. Und er gerät in einen Schwall von Schimpfereien, ne? Von Flüchen. Oh, du blödes Bajoraner-Mädchen, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Erzfeind, ich bin dein Albtraum, ich bin der Schlechter von Galitep. Ich bin am Leben, ich werde immer am Leben sein. Und damit hat er natürlich irgendwo einen Punkt. Ne?
Mhm.
Solange er von Cardassia verehrt und von Bajor verunglimpft wird, hat Dahil eine perverse Form von Unsterblichkeit.
Ja.
Ja. Wie sagt man dieses Sprichwort? Er lebt mietfrei in den Köpfen aller Bajoraner.
Mhm.
Nur indem man das Ungeheuer ans Tageslicht bringt, kann es unschädlich und ohnmächtig gemacht werden und öffentlich hingerichtet werden. Zitat Maritza, Es ist Maritza, der tot ist. Maritza, der zu nichts taugte, als sich in seine Koje zu kauern und zu weinen wie eine Frau. Leichter Sexismus hier.
Ganz leicht, ganz leicht.
Wer würde sich jede Nacht die Ohren zuhalten, denn er konnte es nicht ertragen, die Gnadenschreie der Bajoraner zu hören. Und dann bricht Armin Maritza zusammen und sinkt unkontrolliert weinend auf seine Koje. Und sagt dann auch mit der klaren Bekenntnis, ich habe mir jede Nacht die Ohren zugehalten, aber ich konnte es nicht ertragen, die schrecklichen Schreie zu hören. Du hast keine Ahnung, wie es ist, ein Feigling zu sein, diesen Schrecken zu sehen und nichts zu tun. Maritza ist tot, denn er verdient es, tot zu sein. Und dann wendet sich Kira und versucht, ihn jetzt freizulassen.
Hm.
Du hast die Verbrechen nicht begangen, du konntest sie nicht aufhalten, du warst nur ein Mann.
Spannend. Da sind wir an dem Punkt.
Genau, weil Kira, die am Anfang gesagt hatte, es ist mir völlig egal, was der in diesem Lager gemacht hat, der war in dem Lager, also ist er schuldig,
ja,
spricht jetzt nach der Prozessbeobachtung im Arendt-Style und sagt, die Banalität des Bösen, er ist nur ein Mann. Und wir sehen nachher, für Israel waren Arendts Äußerungen unerträglich und für Cardassianer sind die Aussagen hier von Kira unerträglich.
Ja.
Maritza bittet zwar Kira, dass seine Identität nicht preisgegeben wird und er als Dahil vor Gericht gestellt wird, weil seine Leute bestraft werden müssen. Ne? Und Kira sagt, ja, aber warum tust du das denn? Und Maritza sagt, für Cardassia. Cardassia wird nur überleben, wenn es vor Bajor steht und die Wahrheit zugibt. Mein Prozess wird Cardassia zwingen, seine Schuld zuzugeben und wir sind schuldig, wir alle, mein Tod ist notwendig. Hm. Bezeichnend, dass Maritzas Motivation nicht aus dem Wunsch heraus besteht, Bajor zu helfen. Ne?
Ja.
Es geht nicht um den Verlust und das Leiden von Bajor, sondern es geht um Cardassia. Ne? Es geht darum, Cardassia zu helfen. Es ist das ist fehlgeleiteter Patriotismus. Ne? So.
Ja, aber es passt halt irgendwie rein. Es passt halt auch irgendwie in das Selbstverständnis von Cardassia und den Cardassianern, so wie sie uns gezeigt werden. Und selbst im Moment, wo quasi bei ihm ja Reflexion einsetzt und irgendwie klar ist, dass das, was da passiert, nicht das ist, was er für Cardassia gut findet, dreht sich das halt dann in eine andere Art von Patriotismus. Finde ich tatsächlich echt ganz spannend gedreht, motivatorisch, weil genau die Frage habe ich mir natürlich dann gestellt in dem Moment, weil das hatte ich tatsächlich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Warum eigentlich? Ne? Also warum nimmt er das alles auf sich? Also was ist jetzt wirklich die Motivation dahinter? Weil er irgendwie eine schmale Wurst gewesen ist, will er lieber irgendwie nochmal mit Ruhm und Ehre untergehen, um halt mal kein Feigling zu sein, um mal vorne zu stehen, so? Nee, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass quasi das fehlgeleitete Cardassia einen Schritt weiter geht, move on. Also, ne? Also
ja.
Verarbeitung stattfindet, so. Aber finde ich total spannend.
Aber es ist doch total krass, oder? Ja. Also ich meine, ich hatte die Episode schon ein paar Mal gesehen und habe es trotzdem leider wieder vergessen und war jetzt irgendwie bis zur letzten Szene noch, wie lösen sie das nochmal aus? War das jetzt doch noch ein krasserer als Guldahil? War es im Prinzip der super Typ in Cardassia und so?
Nee, es ist doch eine arme Wurst.
Ja. Ja, es ist eine arme Wurst, der aus Patriotismus, aus fehlgeleitetem Patriotismus sein eigenes Leben opfern wollte, um Cardassia endlich dazu zu zwingen, irgendwie die Schuld zuzugestehen.
Ja.
Was ja eigentlich auch ein ganz guter Move wäre, ne? Aber natürlich muss man sich dafür nicht opfern und natürlich ist es auch kein, ja. Man verbleibt irgendwie so zwiespältig irgendwie. Also dieses natürlich kannst du auch wieder streichen, weil eine natürliche Folgerung aus diesen ganzen Prozessen gibt es nicht.
Nee. Und, ne, also klar, ne, ist es vielleicht irgendwie, wäre es ganz sinnstiftend, wenn sich Cardassia mit diesen Taten auseinandersetzen muss. Aber die Motivation von Maritza ist ja eine ganz andere, so, ne?
Genau. Und am Ende stehen wir da und wissen, Maritza hat irgendwie unsinnig gehandelt. Und er hat damit aber aufgezeigt, dass weder Cardassian noch Bajor in irgendeiner Weise das aufgearbeitet hat, was da in der Vergangenheit passiert ist.
Ja.
Und das sehen wir dann final durch die letzte Szene. Ja. Ne? Also Kira antwortet ihm noch, was sie verlangen, ist ein weiterer Tod. Es sind bereits genug gute Menschen gestorben. Ich werde nicht helfen, einen anderen zu töten. Ja, aber er stirbt dann tatsächlich. Mhm. Er stirbt, weil Kainon aus der Menge wieder auftaucht, während Kira ihn über die Promenade nach draußen bringt. Und sticht Maritza in den Rücken, verletzt ihn tödlich. Mhm. Odo nimmt ihn fest und Kira, die vorher noch gesagt hat, ja, und wir können jetzt vielleicht mit dem Prozess doch dafür sorgen, irgendwie, dass hier was Gutes passiert, ne? Mhm. Mit Ehre und so. Kira schreit dann, warum? Er war nicht Guldahil, warum? Und Kainon antwortet nur, er ist ein Cardassianer, mhm. Das ist Grund genug.
Und ich finde diesen Moment auf verschiedenen Ebenen so unendlich traurig. Also ich finde, das ist echt eine wahnsinnig traurige Szene, ne, für ja. Kira natürlich, weil sie in ihrer Entwicklung scheitert, so, ne, also.
Ja, sie sagt ja am Ende, nein, es ist nicht.
Ja, ne? Ja, ja, klar, also klar, sie hat natürlich irgendwie, sie hat zurück zu sich gefunden oder vielleicht auch mehr zu sich, als sie vorher da war, oder hat zumindest irgendwie eine Erkenntnis mitgenommen, ja. Die ihr vielleicht auch hoffentlich irgendwie was bringt, zumindest in diesem Moment.
Ja.
Aber trotzdem, ja, bringt sie ihr jetzt in diesem Moment insofern nichts, als dass sie aus der Erkenntnis keine Aktion mehr ziehen kann, weil das Mittel zur Aktion ihr jetzt gerade unter den Fingern weggestorben ist. Ne? Ich finde es aber auch, ich finde es für Maritza total traurig, weil er einfach eine total traurige Figur ist. So, ne?
Ja.
Also das ist,
ja.
Also das ist ja auch das, was Kira am Ende irgendwie erkennt, weil irgendwie wollte er ja immer nur das Richtige so und hat sich nie so richtig getraut. Und jetzt hat er sich mal getraut, um in seinen Augen das Richtige zu tun, aber scheitert damit auch ja grandios und nicht nur dadurch, dass er im Endeffekt ein Dolch, also das ist ja noch fast so ein kleiner Triumph am Ende für ihn, mehr oder weniger, weil das ist ja eigentlich das, was er wollte, wäre noch anders. Ich finde es auch total traurig für hier den Attentäter-Typen, weil
ja.
der blinde Hass, der Rassismus ihn jetzt wahrscheinlich den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringt und dieser Tod halt total sinnlos war, und das wird er irgendwie auch irgendwann feststellen, vermutlich. Und ja ich finde, es ist halt alles in allem eine total traurige Szene.
Total, es hat mich irgendwie an das Ende von American History X erinnert.
Nicht gesehen.
Okay, dann spoilere ich dir diesen Film nicht.
Mhm.
Du kannst es auch jetzt noch nicht daraus schließen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr ähnliche Szene, glaube ich. Da werden die meisten Leute das jetzt vielleicht auch nachvollziehen können. Die auch sehr, sehr traurig an dieser Stelle war.
Aber ich finde, es ist halt auch so ein wahnsinnig gutes Bild für all das, was thematisiert wurde in dieser Folge, und für all das, was es auch ansprechen will. Weil du stehst halt am Ende traurig und hilflos daneben und bist irgendwie auf der Metaperspektive immer noch nicht schlauer, ne? Weil es irgendwie keine Lösung aus diesen Dilemmata, ist das das Plural, der Plural, gibt. Die solche Geschichten mit sich bringen. Ne? Also du kommst halt nicht raus. Also aus dieser Brutalität, aus dieser Gewalt, aus diesem eh schon traurigen Gesamtsituation können eigentlich nur noch weitere traurige Dinge entstehen.
Ja.
Zumindest in dieser Unmittelbarkeit. Vielleicht irgendwann perspektivisch wird das anders, aber ja.
Das ist eine absolute tragische Lebensgeschichte, die wir hier quasi erzählt bekommen von diesem Maritza.
Aber es ist auch, ja.
Wirklich durch eine große Tragik auch noch aufgelöst wird, und am Ende bleibt nichts mehr Schönes übrig. Ja.
Aber es ist halt auch einfach, eine tragische Gesamtsituation irgendwie für alle Beteiligten. So, ne? Also das ist eine tragische Situation Für alle auf Bajor, die unter der Besatzung gelitten haben, es ist eine tragische Situation für alle Cardassianerinnen und Cardassianer, die damit jetzt leben müssen und nicht Teil dieser Ideologie gewesen sind. So, und also es ist einfach nur Tragik überall, bis auf
Odo. Ja.
Bis auf Odo, hier genau. Nein, bis auf die halt, weiß ich nicht, die Gul Dukats oder wie auch immer, die jetzt irgendwie übrig sind und die immer noch hinter dem stehen, was da offensichtlich Schlimmes passiert ist. So.
Damit geht eine für mich absolut überragende Episode zu Ende. Sie hat mich nicht getäuscht in dem, was ich mich erinnert hatte. Wirklich toll. Ich habe mich gefreut, sie nochmal zu sehen. Ich habe mich gefreut, sie jetzt zu besprechen. Und sie reiht sich ein in meinen sicherlich Top 10 Star Trek Episoden aller Zeiten. Denn da gehört sie hin.
Ja. Ja, ich habe es ja eben am Anfang gesagt, ne, ich habe mich dann schon an die Wende erinnert, Wendung erinnert, als ich angefangen habe zu gucken, also so mit habe ich mich dann wieder an die Folge erinnert, aber ich habe mich nicht mehr an diese Intensität erinnert und an diese ganzen, also wenn du das bringt halt vielleicht auch nochmal so ein Stück weit unsere Art und Weise, wie wir Star Trek jetzt dadurch, dass wir darüber sprechen, gucken, so, ne, dass wir es einfach nochmal intensiver angucken. Und ich bin mir nicht sicher, also ich habe die auch mehr als einmal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich beim ersten Mal sehen all diese ganze Metatragik oder diese ganze Metaebene mitbekommen habe. Und also ich fand die jetzt beim Schauen, fand ich die auch echt ziemlich überragend. Und so hatte ich sie gar nicht in Erinnerung. Also ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber ob sie nicht vielleicht sogar in meine Top 5 reinkommt. Ich finde die richtig, richtig toll.
Ja. Ja, irgendwann müssen wir mal die Top 10 oder Top 5 oder sowas bestimmen.
Ja.
Das ist aber natürlich ein fluides Ding, was dann sich immer wieder ändern kann.
Absolut.
Ich bin da jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr davon gehalten habt, ob ihr uns folgen könnt in der Bewertung dieser Folge, dass sie wirklich so überragend ist. Ob es euch auch gefallen hat. Ne? Manche von euch haben gesagt, wir sind manchmal ein bisschen albern so. Das waren wir heute sicherlich nicht. Ne?
Nee. Alter. Das war jetzt immer das Kontraprogramm zu dem, was gestern und was morgen passieren wird.
Ja, genau, exakt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Spaß gemacht hat. Mir hat das gerade sehr viel Spaß gemacht, dass wir nochmal so wirklich eine klassische, sehr, sehr tiefsinnige Diskussion auch über eine Folge führen konnten.
Dito.
Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn auch mit den neuen Serien, die dann bald folgen werden. Genau. Wenn ihr nur diese besonderen Folgen bei uns hört, die jetzt... Also die normalen Folgen, die keine Sonderfolgen sind, dann werdet ihr nächste Woche wahrscheinlich mit News versorgt werden, würde ich mal tippen.
Ja.
Und genau, dann gucken wir danach mal weiter. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Nächste Woche haben wir noch eine sondernormale Folge.
Ach so, ja, wenn das alles so funktioniert, dann stimmt. Hast du völlig recht. Genau.
Eine tolle thematische Folge, die uns da mal erwartet. Wir machen ja selten thematische Arbeit und.
Ja, genau. Das hat in der Vergangenheit immer ein Garant für Erfolg und deswegen versuchen wir uns daran doch nochmal.
Genau. Aber natürlich laden wir uns da auch eine Gästin ein. Ansonsten schaffen wir das ja auch gar nicht, thematisch zu arbeiten.
Nee, das kann keiner von uns. Niemand von uns hat das. Also weder als Lehrer noch als Journalist. Wo soll man denn sowas? Also,
Willst du nochmal vielleicht die liebe Anja triggern?
Das kann ich gerne machen. Also schreibt uns gerne all eure Gedanken zu dieser Folge oder zu was auch immer ihr eure Gedanken uns schreiben möchtet oder sprecht sie noch lieber auf eine unserer Sprechmöglichkeiten, die wie folgt lauten.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Jo, es ist tatsächlich eine Folge gewesen, die keine so richtig wirklichen Schwachpunkte hat, ne? Also eigentlich gibt's immer irgendwie irgendwas so, aber da ist nicht viel, ne?
Ja, also es gibt schon einige Folgen, die im Prinzip keine großen Schwachpunkte haben. Also In the Pale Moonlight hat auch keine großen Schwachpunkte.
Ja, das stimmt so. Ja, stimmt.
Aber vielleicht habt ihr ja welche erkannt und dann könnt ihr das natürlich auf diesen Kanälen, die gerade aufgeführt worden sind, schreiben. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr uns so an Feedback gebt. Haben ja demnächst in diesem schönen Format, was wir da jeden Tag jetzt verursachen, auch mal die Möglichkeit, auf euer Feedback einzugehen.
Breit und lang und so.
Ja, und darüber würde ich mich freuen.
Genau, dann hören wir uns entweder nächste Woche wieder oder wenn ihr mögt, morgen wird eine, könnte man denken, besondere Folge. Ist aber nicht.
Nee. Mittwoch wird eine besondere Folge.
Mittwoch wird eine besondere
Folge. Die
wird
aber auch nicht
meine,
so toll.
Aber nee.
Also ihr könnt ruhig einfach auch erst nächste Woche wieder einschalten.
Ja. Spart euch den ganzen anderen Scheiß.
Genau. Ist ja auch Lebenszeit.
Auf jeden Fall. Überlegt euch gut, was ihr mit der macht.
Macht es gut.
Tschüss. Tschö, tschö.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.